Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Talk mit Armin und Gordon. Heute ist Samstag, der 15. November 2025 und mir gegenüber sitzt Dr. Armin Sablewski, der Steel Buddy unter den Kinderanästhesisten, der so lange am Narkosegerät schraubt, bis die Narkose endlich gut ist. Hallo Armin.
Hallo Gordon. Ja, was für eine Ankündigung. Steel Buddy, hast du gesagt?
Kennst du den nicht, die Steel Buddies?
Nein, kenne ich nicht.
Michael Manusakis, eine mittlerweile Kultfigur, ehemals irgendwie auf D-Max, jetzt auf Kabel 1 oder so, irgendwie so ein Schrauber,
so ein Rettungssender.
An Flugzeugen rumschraubt, als ob die ein alter Opel sind und damit um die Welt fliegt. Das ist tatsächlich so.
Ja, stark.
Ich muss mich jetzt mal als einen Fan outen.
Das sind diese Sendungen, die man guckt, wenn man auf Rettungswache ist.
Ja, richtig.
Das kommt gleich nach den Truckern in Alaska. Wird Dylan es schaffen, über den See zu fahren und die Ware rechtzeitig zum Lieferort zu bringen? Oder?
Ja, aber genau sowas machen die auch.
Ah ja, okay.
Die fliegen dann so mit 10 Leuten irgendwie in die USA und müssen dann irgendwie, weiß ich nicht, 12, 15, was auch immer, von Lastwagen, wie heißen die, Oshkosh oder so, irgendwie so Panzertransporter oder so, da müssen die irgendwie fit machen, die sind irgendwie 200 Jahre alt und dann schrauben die irgendwie zusammen und dann fahren die 3000 Kilometer bis zum nächsten Hafen, um die nach Deutschland zu verschiffen, und das ist einfach fantastisch, da kannst du dich aber echt gehen lassen, ja, richtig schön.
Spannend, ja, also wir sind der Podcast über... Natürlich über Kinderanästhesie, aber wir gucken auch mal gerne über den Tellerrand, wie ihr merkt. Und wir haben Movember außerdem noch.
Movember?
Movember. Kennst du Movember?
Meinst du Movember oder was?
Ja, Movember, genau. Das ist diese weltweite Bewegung für Männergesundheit, ne, dass auch aufmerksam gemacht wird auf Männerkrankheiten wie Prostatakrebs, Hodenkrebs, psychische Gesundheit. Ne? Wir sind ja harte Kerle, ist ja klar, aber vielleicht auch mit einem weichen Herz manchmal. Ja, und... Es geht um Früherkennung von Risikokonstellationen bei Männern. Und viele tragen ja so einen Mustache. Hast du den auch zufällig?
Was? Also, ernsthaft? Das ist so ein richtiger Begriff, ja? Das ist so eine richtige Bewegung.
Ja.
Habe ich noch nie was von gehört.
Unsere Kollegen haben das. Also einige von unseren Kollegen haben auch so einen Mustache, den sie sich mal machen.
So eine Popelbremse oder was?
Genau.
Ernsthaft?
Ja.
Also, nee.
Aha, okay.
Das ist das Erkennungszeichen.
Und dann machst du anscheinend nicht mit und deine Klinik auch nicht.
Tatsächlich, abgesehen davon, dass wir jetzt in unserer Abteilung in dem Kinderkrankenhaus sehr frauenlastig sind, aber das ist nicht thematisiert worden. Und es ist tatsächlich so, dass ein Schnurrbart ist das Erkennungszeichen. Ja?
Richtig,
da musst du es wirklich wollen.
Schickt uns Fotos von eurem Mustache, da würden wir uns freuen, oder zumindest Gordon, damit er es auch glaubt, dass es so ist.
Ja, der Podcast über Frisuren und Schnurrbart.
Hatten wir letztes Mal schon mit Frisuren, ne? Jetzt schon wieder.
Sollten wir uns überlegen, ob wir umsatteln.
Einen kleinen zweiten Nischen-Podcast über Frisuren. Okay, aber wir wollen über Kinderanästhesie-Talk sprechen. Und letzte Folge haben wir über ambulante Kinderanästhesien gesprochen. Und das war eine tolle Folge. Und ja, passend dazu ist eine Doku erschienen in der ARD-Mediathek von Report Mainz. Und der sehr emotionale Titel war Tod durch Narkose. Hast du die Sendung gesehen?
Nein, die habe ich nicht gesehen. Tatsächlich steht die noch auf der Agenda. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe zu viel Steel Buddy geguckt. Aber das ist natürlich, als ob wir uns abgesprochen hätten.
Ja.
Das hat ja wirklich gepasst wie die Faust aufs Auge. Und ich habe das nur am Rande mitbekommen, dass also die Berichterstattung um eben die berühmten Zahnarztanästhesien, bei denen Kinder durch schlechte Überwachung dann Schaden nehmen zum Beispiel. Ist das auch so ein Fall gewesen?
Ja, das waren zwei Fälle, die vorgestellt wurden. Erstmal ein Fall bei einem Kind, genauso wie du es beschrieben hast. Ein Kind, das in der Zahnarztpraxis gestorben ist, weil der Anästhesist, so wurde es da dargestellt, das Kind nicht überwacht hat. Der war kurz draußen, hat irgendwie eine andere Aufklärung gemacht und als er eingekommen ist, war das Kind reanimationspflichtig. Ich glaube, so haben die das dargestellt. Ja, und das Kind ist halt gestorben, obwohl es gesund war. Und der zweite Patient war eine Patientin, die ist auch, ich glaube, zur Plattenentfernung gekommen im Kieferbereich und ist auch unglücklicherweise gestorben. Und diese zwei Fälle wurden aufgearbeitet und naja, ich meine, der Name des Berichtes ist ja schon sehr reißerisch, Tod durch Narkose, finde ich doof, denn jetzt werden alle AnästhesistInnen damit bestraft, dass wir jetzt mal erklären müssen, ob Narkosen jetzt tödlich sind oder nicht. Und da sind sie natürlich überwiegend nicht, wenn man Sicherheitsstandards einhält und lege artis arbeitet. Aber es ist halt natürlich so blöd, dass in der ARD das so einen Titel bekommt.
Na klar, die wollen natürlich auch Zuschauer generieren. Ne? Und das ist natürlich ein reißerischer Titel. Das ist so ein bisschen
Klicks, Klicks, Klicks. Die neue Währung.
Ja, Richtung Bildzeitung, ne? Bildzeitungsniveau. Aber klar, das schürt Aufmerksamkeit. Aber am Ende ist es doch auch die Darstellung von wenigen Fällen, als ob es fast die Regel wäre, dass Menschen oder Kinder bei Anästhesien sterben. Die ARD schreibt es ja selber in dem Bericht, dass es hier um 21 Tote, ich will das auf gar keinen Fall schön reden, ne? Und es darf nicht passieren, es ist vermeidbar und es ist ein totales menschliches Versagen, wenn es passiert. Aber wir reden hier von 21 Todesfällen in den letzten 10 Jahren, haben sie geschrieben, ne? Also 2 bis 3 Fälle, und das sind jetzt nicht Todesfälle ausschließlich, sondern eben auch schwerwiegende Komplikationen pro Jahr. Im Kontext zu, weiß ich nicht, wie viel Millionen Anästhesien. Ne? Und ich finde, das darf man auch nicht vergessen, dass das wirklich die absolute, verschwindend geringe Anzahl an Ausnahmefällen ist.
Ja, gut, dass du es sagst, weil genau das wurde auch so diskutiert in der Folge. Wie viele Tote können wir uns leisten, so jetzt provokativ gesagt. Und die haben dann auch mit den Engländern einen Vergleich gezogen. Dort gab es ja auch mal so einen Zwischenfall vor etlichen Jahren. Und die Konsequenz war, dass es keine ambulanten Kinderanästhesien mehr gibt. Und das ist ja auch das, was so ein Sandmännchen B immer wieder sagt, dass Kinderanästhesien auch ambulant, also so als Daycase stattfinden, aber eben an einem Krankenhaus angebunden stattfinden.
Ja, aber dass der Anästhesist den Saal verlässt, das ist ja kein Phänomen, was die Ambulanz betrifft, sondern das ist halt einfach eine Regelverletzung. Das haben wir auch bei den Human Factors Folgen gesehen. Ne? Regelverletzungen führen eben zu solchen Dingen.
Genau, aber ich glaube, es bildet sich ein Spannungsfeld auf, und genauso eine Meinung wie du haben bestimmt sehr, sehr viele, aber genauso wie die anderen, die sagen, naja, jedes Kind oder jeder Erwachsene, jeder Patient, der stirbt in der Ambulanz, ist einer zu viel. Und ich glaube, da müssen wir ehrlich auch sein.
Ja, natürlich. Ja. Das würde ja auch niemand behaupten, dass wir mit so ein bisschen Schwund leben können. Ja, also das ist ja absurd. Aber der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, glaube ich, klar geworden.
Sag ihn lieber nochmal.
Ich wollte darauf hinaus, dass das, was jetzt in dieser Reportage, und ich sage nochmal, ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe halt darüber gelesen, berichtet wurde, dass das jetzt nicht auf die Ambulanz gemünzt ist, sondern dass das überall in jedem Setting passieren kann, wenn man Regeln bricht. Und die Konsequenz, dass ambulante Anästhesien bei Kindern dann nicht mehr durchgeführt werden dürfen, löst das Problem nicht.
Ist es wirklich ein Problem der ambulanten Anästhesie? Oder so, wie du sagst, ein allgemeines Phänomen, wenn man Regeln nicht befolgt, dann passieren Fehler. Natürlich passiert auch in der Klinik ganz schön viel, und das wird nur nicht öffentlich gemacht. Das ist halt der Punkt. Ich glaube, die Verbindung zwischen Anästhesie in ambulanten Setting und einer Komplikation herzustellen, ist viel, viel einfacher als im stationären Setting.
Ja, vielleicht. Aber wenn man halt eine Regel hat, und die Regel ist Überwachung nach Standard, und der Standard ist klar geregelt und man hält es ein, dann sterben Kinder nicht aufgrund von Atemwegsverlegungen oder noch Rebound-Effekten und Atemstillständen. Ja. Sterben sie nicht, weil es wird erkannt und es kann wirklich einfachst behoben werden. Und erst wenn man diese Regel bricht, dann passiert es.
Ja, aber schön. Siehst du, das ist genau der Punkt, worum man sich diese Folge anschauen sollte. Report Mainz. Wir haben es verlinkt in unseren Shownotes. Schaut es euch an, bildet euch eure Meinung und schreibt uns gerne, was ihr davon haltet.
Ja, jetzt, nachdem ich schon mit dir darüber diskutiert habe, werde ich sie mir auch mal anschauen.
Sehr gut, ja, aber du hast genau den Punkt getroffen. Dann hat uns noch Miriam geschrieben. Miriam ist eine treue Zuhörerin, und ich glaube, es wird echt mal überfällig, dass wir mal eine Folge mit dir machen.
Ja, Miriam hat auch die Credibility. Es hat sich bisher einfach nur nicht ergeben, weil das Thema, das sie belegt im Arbeitskreis Kinderanästhesie, ist nämlich die Regionalanästhesie. Und dazu haben wir ja schon eine Folge gemacht. Aber wir können ja mit den Studienergebnissen, die sie dann neu in den Ring werfen wird, mit ihr ein Update machen.
Und um welche Studien geht es dann oder welche Umfragen? Sie möchte gerne wissen, welche Regionalanästhesien bei Kindern im klinischen Alltag wirklich wichtig sind. Also welche Maßnahmen machen wir und wie genau setzen wir die ein, welche sind praktikabel, welche gelten als sicher, und wir sind gespannt, was dabei rauskommt, wie denn die Meinung von euch ist. Sie hat übrigens geschrieben, tausend Dank fürs Promoten. Ich interpretiere das so, dass wir mindestens 1000 Leute brauchen, die da mitmachen. Das wäre richtig cool.
Ich glaube, da würde sich auch freuen, genau. Ich glaube, es geht jetzt um den Delphi-Prozess Teil 2, die Priorisierungsrunde. Und dazu gibt es eine neue Umfrage. Wir hatten ja die erste Umfrage schon promoted, auf der Homepage veröffentlicht. Jetzt gibt es die zweite Umfrage dazu, 48 Fragen. Und die Links dazu könnt ihr einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch bei uns auf der Homepage abrufen, www.kinderanästhesie-talk.de. Und dann in den Shownotes zu dieser Folge stöbern.
Kommen wir ganz kurz zum Rückblick. Es gab keine spezifischen Kommentare zu unserer letzten Folge oder zu den letzten
Folgen. Abgesehen von der ARD, die extra eine Reportage dazu gemacht
hat. Ja, ganz genau. Aber es gab viele nette Nachrichten, so kann man es vielleicht sagen, oder? Also danke für eure tolle Arbeit von Martin zum Beispiel. Ich mag solche Nachrichten.
Oder Tane, geiler Name.
Ja.
Und danke für die Spende. Ich freue mich immer über neue Namen, die auftauchen, die sich für den schönen und interessanten Podcast bedankt. Und wir begleiten sie immer beim Joggen. Das ist witzig. Mich hat vorhin meine Tochter gefragt, ob ich schon mal joggen gewesen wäre in meinem Leben, weil sie mich noch nie hat joggen sehen. Und zugegebenermaßen ist es schon eine Weile her. Aber in Berlin war ich joggen.
Ja. Und apropos Joggen, Till schreibt uns, dass er, wenn er zum Nachtdienst joggt, auch immer unseren Podcast hört. Wie schön. Übrigens auch in der Gegend, wo meine Mutter mal gewohnt hat. Also ich stelle mir das schön vor, wie er da so rumläuft in Berlin. Das kann man ja an der Stelle sagen, glaube ich.
Und Max schreibt uns, wir sind sein Lieblingspodcast und das geht runter wie Öl. Danke, Max.
Ja, das ist super schön. Und da hatte ich mir ja noch als Notiz hier aufgeschrieben, Gordon, und darüber können wir jetzt mal so sprechen. Du bist jetzt vielleicht überrascht, weil wir haben da vorher drüber nicht gesprochen. Wollen wir eigentlich mal wieder ein paar Tassen rausschicken?
Ja, ich habe tatsächlich noch ein paar da. Die mit den Karikaturen, du auch, oder?
Ja, ganz genau. Was für einen Modus machen wir jetzt? Ist ja kurz vor Weihnachten, vielleicht braucht da jemand eine Tasse. Wir können einfach sagen, wer eine haben möchte, sollte uns einfach schreiben.
Wir müssen ja auch zusehen, dass wir irgendwie das refinanziert kriegen. So geht's ja nicht. Haben ja auch viel Geld gekostet.
Haben auch Geld gekostet.
Die waren ja nicht für Promotion gedacht. Ne? Aber gut, ich meine, man kann das wieder an irgendwelche Spendenaktionen knüpfen. Pass auf, Armin, ich habe eine Idee. Wir wollten doch eh unsere Spendensumme ein bisschen anheben. Wie wäre es, wenn wir das mit der Tasse oder mit den Tassen verknüpfen? Also jeder, der uns 25 Euro spendet oder mehr, kriegt automatisch eine Tasse und damit ist das erstmal sichergestellt, dass wir zukünftig doppelt so viel an die gemeinnützigen Organisationen schicken können. Was hältst du davon?
Wenn ich das so kurz durch den Kopf rechne, denke ich mir, ist das fair? Die Kosten und der Versand sind geringer als 25 Euro. Das heißt, wir würden dann noch einen kleinen Bonus bekommen und das ist ja genau das, was wir brauchen, um diese Erhöhung zu finanzieren. Das klingt gut.
Wann starten wir? Wann gilt diese Regelung?
Nach meiner Meinung ist das unverzüglich, sofort.
Ja, das Interview haben wir schon aufgezeichnet. Das heißt, im Hauptinterview werden dann noch die alten Zahlen genannt. Wir legen jetzt fest, wir spenden 500 Euro.
Toll. Und wer hat uns denn seit dem letzten Mal gespendet? Lass uns bei den SpenderInnen bedanken, die uns was in den Hut geworfen haben.
Okay, gespendet seit dem 4.9., da haben wir das letzte Intro aufgezeichnet, haben Agnes, Aida, André, Andrea, Anne.
Annette, Annika, Benedikt, Boris, Britta.
Caroline, Clemens, Conny, Daniel, Despina.
Fabian, Florian, Frank, Franziska, Frauke.
Georg, Hannes, Heike, Ilona, Jennifer.
Jörg, Judith, Katharina, Lea, Leonard.
Letizia, Luise, Malte, Marco, Maria.
Markus, Martin, Matthias, Max, Michel.
Moritz, Nadja, Nathalie, Nathanael, Nina.
Norman, Oliver, Paul, Pauline, Sabine.
Sarah, Simon, Simone, Sören, Stefan.
Stefan, Andrei, Stefanie, Tane, Thomas und Till.
Verena, Wolf, Jamina und ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Linenia.
Ilena, glaube ich, aber egal. Vielen Dank euch allen für die Spenden, damit unser Projekt so weiterleben kann.
Ja, und dass wir zukünftig eben noch mehr Geld an gute Projekte raushauen können.
Eine andere Währung außer Geld ist natürlich auch die Bewertung von uns in sozialen Netzwerken und bei den Plattformen, auf denen ihr uns hört, zum Beispiel Spotify, Deezer und so weiter. Wir würden uns freuen, wenn ihr da einen Daumen hoch, Sternchen, Herzchen, was auch immer hinterlässt. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und darüber freuen wir uns sehr.
Ja, und Sichtbarkeit erhöht ihr auch, indem ihr uns folgt. Bei Instagram sind wir KinderAnästhesieTalk und bei Blue Sky sind wir ka-talk.bsky.social.
Kommen wir zu unserem Interviewpartner. Den möchten wir euch jetzt gerne vorstellen. Es handelt sich bei unserem Interviewpartner um Frank Fidela. Er ist Oberarzt im Universitätsklinikum Tübingen, macht dort seit 2012 Kinderanästhesie und ist seit 2019 Bereichsleiter der Kinderanästhesie. Und sein Schwerpunkt ist auch Regionalanästhesie und Hämodynamik.
Außerdem ist er Crack, er ist Ultraschall-Crack. Das wird sich im Rahmen dieses Interviews noch zeigen. Und er hat jede Menge Zusatzbezeichnungen. Er hat das europäische Diplom und er ist auch Wirtschaftler. Also er hat Medical Business Management studiert oder es ist eine Weiterbildung, ich weiß es nicht, jedenfalls in alle Richtungen qualifiziert und deshalb ist er natürlich super als neonatologischer Anästhesist und diesen Zusatzqualifikationen uns hier Rede und Antwort zu stellen bei diesem doch ziemlich komplexen Thema.
Und abgesehen davon ist er ein ganz toller Kerl, man kann mit ihm gut abends Zeit verbringen und deshalb freuen wir uns, dass wir ihn für das Interview gewonnen haben und wir wünschen euch jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Frank. Schön, dass du da bist aus Süddeutschland in unserem norddeutschen Podcast.
Ja, hallo Armin, hallo Gordon. Ganz herzlichen Dank für eure Einladung nach Norddeutschland. Freut mich, dass wir hier den Abend zusammen verbringen dürfen und bin sehr gespannt, was uns hier zu den Kindern einfällt.
Bin ich auch gespannt. Also auch hallo von meiner Seite. Schön, dass wir zusammengefunden haben.
Wollen wir noch kurz erzählen, Frank, wie es zu diesem Interview gekommen ist?
Du hast ja schon angedeutet, dass du das gerne tun möchtest. Ja, genau.
Ja, es ist eine lustige Geschichte. Also es war ja in Bonn bei der Tagung des wissenschaftlichen Arbeitskreises Kinderanästhesie. Und wie es so ist, wenn man ein Bier trinkt in Bonn, das übrigens nicht Kölsch heißt, wie in Köln, sondern Bönsch, weil es ja Bonn ist, da muss man es auch wieder wegbringen. Und da haben wir uns getroffen.
Echt? Ja. Ihr habt da im Klo nebeneinander gestanden?
An diesem Ort habe ich ja schon das ein oder andere schräge Angebot erhalten, aber deins war jetzt mit Abstand das attraktivste, deswegen
wollte ich da das kann
Nein sagen und freue mich jetzt heute Abend hier zu sein. Ja.
Ich bin jedenfalls froh, dass du zugesagt hast. Und dass
jetzt begeben wir uns wieder über die Gürtellinie und
genau.
Machen weiter.
Na gut, kommen wir zurück zum Thema von Toilettengängen und Angeboten, die man nicht ausschlagen kann, zu der Anästhesie bei Neugeborenen und Säuglingen.
Ja, das ist ja ein sehr anspruchsvolles Thema und du hast dich ja sehr qualifiziert, dass wir mit dir darüber sprechen, denn vor drei Jahren mittlerweile, 2022, hast du einen sehr ausführlichen Review-Artikel darüber geschrieben in der A&I. Richtig toll geschrieben, er hat mich sehr viel an unsere ersten drei Folgen erinnert und ja, deshalb sind wir wie gesagt sehr froh, dass du da bist. Und dann können wir auch eigentlich mal genau damit anfangen. Was sind denn eigentlich die Besonderheiten, die anatomischen und physiologischen vielleicht bei dieser ganz speziellen Patientengruppe?
Genau, ihr habt jetzt bisher die Säuglinge und Neonaten erwähnt. Ich würde es gerne noch um das Wort der Frühgeborenen erweitern, ja, nach unten vom Spektrum. Und damit sind wir schon so ein bisschen bei den Besonderheiten, die dann für mich schon mit dieser Altersrange anfängt. Die kleinsten Frühgeborenen, die wir inzwischen im OP sehen, die sind gerade so 22 Wochen Gestationsalter alt und haben 200 plus Gramm, also deutlich unter 300 Gramm. Und nach oben geht es bei den Säuglingen ja dann mit einem Jahr bis zu etwas über 10 Kilo. Das heißt, wir haben hier eine Range, die ist gewichtsmäßig der Faktor 50, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja. Und das ist natürlich schon eine Spanne, wo man allein dann von der Medikamentendosierung sich schnell verhauen kann und nicht so einfach ein Bauchgefühl kriegt, was jetzt richtig ist. Was für die 300 Gramm gerade noch perfekt ist, ist natürlich andersrum für 3 Kilo viel zu wenig. Gefährlicher wird es noch andersrum, ja, wenn ich das, was für die 3 Kilo passt, versuche in so ein 300 Gramm Kind zu versenken. Dann wird es oft gefährlich.
Das setzt sich ja fort, ne? Bei Säuglingen und wenn die größer werden. Wir haben ja immer noch eine vielfach tödliche Dosis in einer Ampulle, je nachdem, was für ein Medikament es ist. Ne? Und wie beeinflusst das deine Vorbereitung?
Die Vorbereitung ist dann natürlich möglichst sorgfältig, dass ich weiß, was auf mich zukommt. Ich wäre jetzt eigentlich noch ein bisschen bei den anatomischen und physiologischen Besonderheiten geblieben, kurz. Ja.
War ich zu schnell? Dann lass uns darüber erstmal zu Ende sprechen.
Weil da haben wir ja schon noch wirklich, wirklich viel, was sich dann unterscheidet. Ja, wenn man an die zerebrale Entwicklung denkt bei so einem Kind, das da irgendwo in der 22. Woche steckt, dann ist das ja noch ein sensationeller Unterschied zum Reifgeborenen, wo das Gehirn ja noch sehr, sehr homogen ist, kaum Gyri vorhanden sind, diese Keimzellschicht noch extrem ausgereift, prominent vorhanden ist mit den ganzen fragilen Gefäßen. Das ist ein Riesenunterschied. Auch die Lunge ist ja anfangs noch kanalikulär, dann sakulär. Ich habe kaum Alveolen, die ich richtig beatmen kann. Also das ist bei so einem Frühgeborenen auch ein extremer Unterschied, wie ich da auch vorsichtig sein muss. Und da geht es dann wieder in diese Vorbereitung, wie ich mich darauf vorbereite, dass ich schaue, dass ich in der Range bin, die für das Alter passt, was die Geräteausrüstung angeht, was die Medikamentendosierungen angeht, was die Perfusoren, die ich vielleicht haben möchte, angeht, dass ich mich da auf das einstelle, was für diese Altersklasse typisch ist. Weiter geht es dann ja mit den kardialen Unterschieden, mit den vielleicht noch labilen Kreislaufverhältnissen, weil die Umstellung von der fetalen Zirkulation auf die postnatale Zirkulation noch in einem labilen Gleichgewicht ist. Also da muss ich mir auch überlegen, wie ich diese Situation am besten handle. Das sind dann alles die Parameter, die mit in die Vorbereitung eingehen, ja, dass ich da eben auch möglichst viel Information über dieses Kind haben möchte. Wann ist es jetzt wirklich genau geboren? Wie schwer ist es? Was ist an Voruntersuchungen gelaufen? Was weiß man über den kardialen Zustand? Gibt es irgendwelche Herzfehler, die schon entdeckt wurden? Das ist ja auch gar nicht so selbstverständlich. Ein gar nicht so kleiner Teil der Herzfehler wird ja auch manchmal erst nach der klinischen Entlassung entdeckt oder verläuft sogar erstmal subklinisch und manifestiert sich, wenn ich Pech habe, erst bei mir auf dem OP-Tisch. Wie sieht es zerebral aus? Sind da irgendwelche Vorerkrankungen? Also diese zwei Ultraschalluntersuchungen, kardial und zerebral, die habe ich sehr gerne, wenn es machbar ist, bevor ich das Kind bei mir im OP habe. Falls es nicht im Vorfeld gelaufen ist, gucke ich auch sonst gerne selbst, dass ich das im OP mache und mir ein Bild verschaffe, wo ich da stehe mit dem Kind, um nicht irgendwelche unliebsamen Überraschungen zu erleben. Ja, gerade was auch irgendwelche zerebralen Pathologien angeht, kann man da manchmal der Erste sein, der es dann entdeckt. Und dann ist es auch nicht schlecht, wenn das vor dem eigentlichen Eingriff passiert ist, dass es nicht heißt hinterher, das war ja perioperativ, vielleicht durch irgendein anästhesiologisches Missmanagement. Also das hilft da auch vielleicht beim Einordnen von irgendwelchen auffälligen Befunden, dass man die zeitlich besser zuordnen kann.
Das finde ich super, dass du so proaktiv bist. Genauso muss ein Anästhesist meiner Meinung nach sein.
Das ist ja im Prinzip, machst du das aus forensischen Gründen, aber beeinträchtigt das auch deine Anästhesie, deine Instrumentierung, deine Narkoseführung? Je nachdem, was für einen Befund du dort erhebst?
Beeinträchtigen jetzt weniger, im Gegenteil. Also vor allem geht es ja darum, dass ich irgendeine Einblutung sehen kann, oder also dass ich eine PVL sehe, Lakunen, die sich bilden, das müsste dann schon eine Zeit lang zurückliegen. Das ist jetzt unwahrscheinlicher. Eher geht es darum, dass ich eine PIVH vielleicht mal detektiere.
Erläutere uns doch mal eben bitte die beiden Abkürzungen, wenn wir schon damit um uns werfen.
Wenn wir jetzt schon anfangen, genau, ist die PVL, die periventrikuläre Leukomalazie. Das ist ein Befund, der bei diesen Frühgeborenen häufiger auftritt, wenn es zu einer Minderversorgung mit Sauerstoff in der weißen Substanz gekommen ist. Das ist so die letzte Wiese, diese weiße Substanz im Zerebrum bei den Kindern, was die Sauerstoffversorgung durch die Gefäße angeht. Da kommt es also als erstes zu Hypoxien durch Hypotension, Hypoxien und Anämien. Das sind so die drei Hauptfaktoren, die dazu führen können. Also Dinge, die im Vorfeld aufgetreten sind, aber eben auch ja durch unsere Anästhesieführung bedingt sein können. Deswegen ist das ein Punkt, der auch nach so einer Narkose mal dann auf dieses Zeitfenster zum Beispiel zurückfällt, wenn hinterher was auftritt. Ja, auch Hyperventilationen mit einem niedrigen pH/CO2 können sowas verursachen und dann eventuell dem Anästhesisten in die Schuhe geschoben werden. Also deswegen ist es nicht schlecht, dass man das im Vorfeld schon mal ein bisschen eingeordnet hat. Und genauso ist es mit der PIVH, der peri- oder dann intraventrikulären Blutung. Der erste Zustand ist ja, dass es noch periventrikulär zu einer Einblutung kommt, die sich dann nach intraventrikulär ausbreitet im Stadium 2. Und wenn der Ventrikel dann mehr unter Druck steht, sind wir bei Grad 3. Und letztendlich, wenn es auch noch zu einem venösen Blutungseinbruch kommt durch den behinderten Abfluss, den venösen, dann sind wir bei einer intraparenchymatösen Blutung. Und diese ersten Grade, die sind oft ganz gut reversibel. Aber das ist natürlich auch was, was in dieser frühen Phase schon vor dem notwendigen Eingriff aufgetreten sein kann. Die Kinder sind fragil. Jede Bewegung beim Transport, jede schnelle Blutdruckänderung, jede schnelle Gefäßwiderstandsveränderung, allein eben, wisst euch, Unterschiede in der Beatmung mit Schwankungen im pH, CO2-Auftritt kann sowas auch begünstigen, neben einigen anderen Faktoren. Bei Frühgeborenen ist ja auch nicht ganz selten, dass die Mutter eine Chorioamnionitis hatte, eine Entzündung, weshalb das Kind frühgeboren ist, und dieses Inflammationsgeschehen kann beim Kind auch solche Ereignisse begünstigen. Also deswegen gibt's viele Gründe, warum das beim Kind auch vorher schon vorliegen kann. Und deswegen mache ich ganz gerne die Ultraschalluntersuchung dann auch selbst vorher, um eher zu wissen, mit was ich denn starte.
Wow, das waren ja schon sehr viele Infos, und das zeigt einfach mal, dass man in dieses Thema nicht locker einsteigen kann. Um nochmal zu den physiologischen und anatomischen Grundlagen zu kommen oder Besonderheiten, jetzt haben wir über das TNS ein paar Sachen angerissen, über die Lunge, da hast du schöne Worte genannt, die kannte ich noch gar nicht, kanalikulär und sakulär. Und wie sieht es mit dem Stoffwechsel aus? Ist da auch noch irgendwas Besonderes? Unterscheidet er sich auch vom Erwachsenen oder von größeren Kindern?
Ja, bei dem Alter natürlich auch noch unreife Organfunktionen. Leber, Niere sind da noch im Vergleich dann zum schon späteren Säuglingsalter in der Funktion reduziert. Das heißt, der Metabolismus der Medikamente ist reduziert. Das hat jetzt für die primäre Applikation noch gar nicht die große Auswirkung. Da ist es eher das unterschiedliche Verteilungsvolumen vom Medikament, also auch das unterschiedliche Flüssigkeitsvolumen, das die Kinder extrazellulär haben. Die haben ja noch sehr viel extrazelluläre Flüssigkeit, also damit für die hydrophilen Medikamente einen viel größeren Verteilungsraum, was die Dosierung, also für die Initialdosis, beeinflusst.
Frank, hier können wir vielleicht mal ganz konkrete Zahlen nennen. Also ja. Wie ist das bei Erwachsenen und bei Kindern? Kannst du mal das nochmal kontrastieren?
Grafzahlen wieder.
Bei den Kleinsten ist es so, dass jetzt, wenn wir wirklich hier bei der 22. Woche sind, die fast zu 90% noch aus Wasser bestehen und damit der größte Teil der Flüssigkeit extrazellulär ist, während wir später bei Erwachsenen das umgekehrte Verhältnis haben. Ja, da haben wir den Großteil der Flüssigkeit intrazellulär, also von 80 oder 70 zu 30 verschiebt sich es irgendwann quasi genau andersrum bei den ältesten Patienten in der Geriatrie. Und damit haben wir eben diese Unterschiede in der initialen Dosierung bei den Kindern mit diesem riesen Verteilungsvolumen für hydrophile Medikamente.
Das hat ja Robert Zümpelmann in unserer Folge mal gesagt, ne, dass wir quasi im Laufe des Lebens immer trockener werden,
ja.
Bis hin zum Staub.
Wir kommen aus dem Wasser und genau, entwickeln uns dann
richtig
in die andere Richtung.
Ich werde demütig, muss ich sagen, wenn ich das so höre, einen kleinen Schritt zurück, wenn ich mir überlege, dass wir mit dir sprechen und du vor einer frühgeborenen Narkose mal eben ein Schädelsono machst und ein Herzecho, um dir den Status quo sozusagen festzustellen. Ja, also da muss ich sagen, wirklich Chapeau.
Ja, das würde ich mir jetzt auch nicht in Anspruch nehmen, dass ich da alles professionell beurteile. Da bin ich sicher auch weit davon entfernt. Aber andersrum ist es ja auch ganz einfach. Es reicht meistens sogar ein linearer Schallkopf für einfache Informationen, um mal so per Eyeballing die ersten Informationen zu kriegen. Und das kann man ja wirklich ganz locker machen. Und wenn man nicht sieht, dann ist man genau da, wo man ja auch wäre, wenn man den Schallkopf gar nicht draufhält. Und
wo ich stehe.
Stück für Stück kann man sich ein bisschen einsehen und mal die eine oder andere Information mitnehmen und sich da ranarbeiten. Ja.
Man braucht halt jemanden wie dich, der einem das mal zeigt.
Ne? Gerade den Schädel haben wir ja immer wunderbar vor uns liegen bei so einem Kind. Und die Fontanelle ist offen. Das ist also das schönste Schallfenster, um hier ein tolles B-Bild vom Gehirn zu kriegen. Ja, so ein bisschen Blick dafür, in welcher Woche das wie aussieht. Und auch mal die Farbe drauf zu halten. Und dann sehe ich auch ein bisschen Fluss, wie das zerebral aussieht. Und das ist auch ganz spannend.
Motiviert, das mal zu tun, ja, jedenfalls.
Einfach mal machen.
Wenn man rankommt, das ist immer das Problem bei diesen kleinen Mäuschen, ne? Bei diesem Handvoll Mensch, dass du einfach, ist alles abgedeckt und du kannst ja froh sein, wenn du irgendwo eine Zuspritzmöglichkeit hast, aber dass du dann auch noch irgendwie ein Sono nebenbei machst, ist ja fast ausgeschlossen. Wie machst du das? Das machst du es vorher dann, ne?
Das geht vorher natürlich am besten, aber auch wenn es dann abgedeckt ist für die OP, wir stehen ja bei den meisten OPs irgendwie am Kopfende, und wenn das bei uns am normalen Arbeitsplatz ist und jetzt nicht irgendwo auf der Neointensivstation, dann kommen wir meistens an den Kopf da oben doch noch ran, dass ich da zumindest mit der Hand den Schallkopf irgendwie draufhalten kann.
Ja, witzig, dass du das sagst, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, was ist denn der typische Arbeitsplatz, eine Narkose zu machen bei so einem kleinen Kind? Weil ich kenne das nämlich ein bisschen anders, dass wir eigentlich auf die Neointensiv gehen häufig. Wie macht ihr das denn?
Da gibt es sicher auch nicht den einen Goldstandard. Bei uns ist es auch nicht ganz einfach, weil es räumlich ja schon so ein Pavillonsystem ist und der Zentral-OP ein paar hundert Meter entfernt ist von der Neo-Intensivstation. Viele OPs laufen für mich glücklicherweise im Zentral-OP bei den Kindern, die relativ gut zu transportieren sind. Deswegen hatte ich aber auch vorher erwähnt, dass ich auch mit deswegen ganz gerne auf den Schädel gucke, weil so ein Transport über holprige Straßen im Inkubator kann für so ein Kind auch schon ein Transport zu viel sein.
Ja, und jeder weiß ja, Tübingen ist ja so hügelig.
Genau das. Nee, da bin ich ganz froh, dass deswegen viele Patienten hier im Zentral-OP drankommen, wo ich dann meinen normalen Arbeitsplatz habe, mit einem Setting, das für die Kleinen ja ganz gut ausgerüstet ist und unter anderem eben auch das Ultraschallgerät immer griffbereit steht. Auf Neo-Intensiv sieht es ein bisschen anders aus. Ja? Da müssen wir dann ins Tal runterfahren und einen Teil des Materials mitnehmen und dann auf dem normalen Intensivstation, aber keinen speziellen Eingriffsraum haben, gucken, dass wir den Inkubator so hinstellen, dass die Chirurgen irgendwie ans Kind kommen und wir am Kopfende so ein bisschen an die Beatmung kommen, an die Perfusuren kommen, aber da ist das schon alles nochmal deutlich limitierter.
Okay, jetzt haben wir schon so ein bisschen geplaudert über, was passiert, wenn man mittendrin ist. Aber eigentlich waren wir ja noch so am Anfang in der präoperativen Evaluation und in der Vorbereitung. Und da interessiert uns noch, welche Befunde sollte man auf jeden Fall erheben und welche Untersuchungen sollte man auf jeden Fall einfordern? Worauf kannst du auf keinen Fall verzichten?
Wir haben ja jetzt gerade über die ganz frühen gesprochen und da sind es eigentlich gar nicht die klassischen Befunde, die man vielleicht auch später über Jahrzehnte mal vor einer Narkose gefordert hat, sondern da wäre es mir eigentlich wichtiger, dass ich eine Aussage über den zerebralen Status habe, über den kardialen Status, über irgendwelche Fehlbildungen, die da sind. Es ist, wir haben es ja vorher mal schon kurz angeschnitten, irgendein Herzfehler, der vielleicht schon detektiert wurde. Sind alle Anschlüsse normal? Wo münden die Lungenvenen? Ist es eine linksdeszendierende Aorta? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Was ist zerebral da? Wie gesagt, das kann man eventuell sonst auch im OP mal versuchen, noch selbst nachzuholen. Dann, wie hat sich das Kind bisher auf der Intensivstation verhalten? Gab es respiratorische Einschränkungen? Wie viel Sauerstoff braucht es? Was hat es an Medikamenten, die mitlaufen? Dann kann man eventuell das Bild noch erweitern mit dem, was vorgeburtlich schon gelaufen ist. Die Kinder haben alle einen Mutterpass, da stehen einige Informationen drin. Während der Schwangerschaft laufen ja auch 3 Ultraschalluntersuchungen von Kopf, Hals, Thorax. Also da findet man vielleicht Informationen, die einem weiterhelfen können. Auch die U-Untersuchungen, die dann schon vorhanden sind, die erste ja direkt bei der Geburt, die zweite in der ersten Lebenswoche, können gerade was Fehlbildungen angeht, einem auch nochmal weiterhelfen. Alle Kinder müssen ja inzwischen zwischen dem ersten und zweiten Lebenstag auch zur Detektion von Herzfehlern noch eine Pulsoximetrie erhalten, um die periphere Sättigung zu bestimmen. Also auch da nochmal Informationen, die einem über den hämodynamischen und kardialen Zustand was sagen können. Das sind für mich eigentlich die wichtigsten Informationen. Es ist weniger jetzt irgendeine klassische Voruntersuchung, wie wir sie früher kennen, dass wir gewisse Laborwerte oder gar ein EKG wollen. Laborwerte sind mich da oft nachrangig. Die werden dann, wenn das Kind auf intensiv ist, sowieso zum Teil gemacht aufgrund der Grunderkrankung, die man festgestellt hat, die jetzt vielleicht auch zur OP führt. Dann habe ich die organspezifischen Werte, die sind dann relevant. Aber ich brauche nicht generell irgendwelche Werte, einfach weil es jetzt in die Narkose geht. Ein Beispiel ist für mich die Gerinnung. Die finde ich manchmal sogar eher schwierig dann einzuordnen. Ein Quickwert kann ja physiologisch beim Neugeborenen bei 40 sein, ohne dass der jetzt eine eingeschränkte Gerinnung hat. Ja, das ist ja auch die Besonderheit des Gerinnungssystems bei den Neugeborenen, dass wir zwar hier weniger Faktorenkonzentrationen haben, aber auch die Gegenspieler entsprechend so einreguliert sind, dass wir unterm Strich oft sogar eine leicht prokoagulatorische Gerinnung haben im Vergleich zu Kindern, die älter sind. Aber das kriege ich also ja nicht über diesen Quick raus. Deswegen geht es mir da auch eher um das, was klinisch validiert wurde oder im späteren Alter, wenn die Kinder sich mehr bewegen, kann auch ein Gerinnungsfragebogen dann eine große Hilfe sein, aber eben nicht ein typischer Laborwert, den ich da unbedingt haben möchte.
Also würdest du diesem Kind auch einen Caudalblock machen, trotz Quick 40?
Das erste Zertifizierungspasswort lautet 8347. Ich wiederhole 8347.
Das ist eben immer wieder die Frage. Ja, wenn das komplett alles unauffällig ist in der Anamnese, auch vom Vater, von der Mutter, und ich einen deutlichen Gewinn sehe für das Kind, wenn ich da einen Caudalblock mache, also auch die Risiko-Nutzen-Abwägung einen klaren Benefit bringt, dann entscheide ich mich auch ohne diese Laborwerte, wo ja auch kein von Willebrand-Faktor reinspielt, mal dafür eine Caudalanästhesie zu machen.
Würde ich, glaube ich, auch so machen. Du, Gordon?
Ja, Klinik über alles. Aber ab wann gleicht sich das an? Ab wann hat das Kind seine eigene Blutgerinnung, die auf die Produktion eigener Gerinnungsfaktoren zurückzuführen ist?
Ja, wenn die Syntheseleistung der Leber sich da anfängt zu normalisieren, das heißt nach 8 bis 12 Wochen sind wir da in den Bereichen, die wir dann auch später kennen von den Faktoren. Da können wir uns dann eher mal auf den Quickwert verlassen. Bei der PTT bleibt es natürlich so, dass die ja auch mit jeder Entzündung vom Kind mal falsch hoch sein kann. Da gibt es viele Faktoren, die das weiterhin beeinflussen. Also das muss man dann weiterhin kritisch beäugen. Und im Zweifelsfall haben wir inzwischen ja auch häufig die Möglichkeit, mal noch ein Point-of-Care-Verfahren bei uns zum Glück auch vor Ort zu machen. Das heißt, ich kann einfach mal so eine Viskoelastizitätsverfahren auch direkt im OP machen und mir da mal noch einen Überblick verschaffen, wo die Gerinnung denn wirklich steht.
Sind die ausreichend in dieser Altersklasse validiert? Kann man die wirklich für therapeutische Entscheidungen verwenden oder ist es nur ein Puzzleteil?
Das ist noch so ein bisschen in der Diskussion. Es gibt aber inzwischen erste Arbeiten, die das auch als Normwerte altersklassenabhängig publiziert haben. Wir haben auch eine kleine Arbeit, die gerade auf dem Weg dahin ist, für ein Viskoelastizitätsverfahren. Also es verbessert sich von der Datenlage und der klinische Eindruck bestätigt, dass das damit gut möglich ist. Ja. Aber es ist natürlich noch früh. Es ist wie bei so vielen in dieser Gewichtsklasse für mich auch ein gutes Mosaiksteinchen, das dann das Gesamtbild abrunden kann von dem Eindruck, den ich eben auch sonst anhand weiterer Parameter habe.
Frank, du hattest eben erzählt, dass ihr eben auch auf den Intensivstationen außerhäusig operiert. Das ist sicherlich schwierig, weil das eben, sag ich mal, out of your comfort zone ist. Es ist nicht der gewohnte Narkosearbeitsplatz, den ihr da bespielen müsst. Wie ist es denn im Zentral-OP? Habt ihr da eigene Kinderseele, die immer quasi startklar für jede Gewichtsklasse sind oder bedarf es da noch spezieller Vorbereitung?
Wir haben mehrere Kindersäle, die für die Kinder jederzeit startklar sind und voll ausgerüstet sind. Ja, auch da mit diesen fast 70 Arbeitsplätzen, die wir pro Tag betreuen, gibt es dann aber natürlich noch viele weitere Arbeitsplätze, die auch mal individuell ein bisschen bespielt werden. Aber je extremer es von der Alters- und Gewichtsklasse des Kindes ist, umso mehr versucht man natürlich in einem Saal zu sein, der dafür optimal vorbereitet ist. Ja, und das fängt ganz einfach natürlich schon bei der Temperatur an. Das muss ein Saal sein, der dann schön wärmbar ist von der Gesamtsaaltemperatur, wo wir ja gerne dann bei den Kleinsten so 26 bis 28 Grad haben, dann muss es die Möglichkeit geben, das Kind auf dem Tisch noch durch Konduktion, Konvektion zu wärmen, die Temperatur natürlich auch während des ganzen Eingriffs konstant zu messen. Ja, die Kleinen kühlen schnell aus, andersrum werden sie aber auch schnell warm und auch zu warm. Deswegen empfiehlt es sich immer, die Temperatur auch dann wirklich während des ganzen Eingriffs zu monitoren. Und an Equipment, das wir da dann vorhalten, gehört fest der Ultraschall dazu, den ich vorher schon erwähnt habe. Der steht da immer im Saal und dann auch mit Schallköpfen, die für diese Gewichtsklasse noch ein bisschen besser geeignet sind. Das C-Mac ist in Reichweite für die Intubation. Der Narkosewagen hat alle Tubenzugänge, Larynxmasken in den Größen, die für diese Gewichtsklasse verfügbar sind. Wir haben die Perfusoren mit den Grundeinstellungen, die wir da haben wollen. Und wir haben auch ein Narkosegerät, das wir für diese Kinder speziell nehmen und nicht das normale Erwachsenen-Narkosegerät.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe schon darauf gewartet, dass du das Beatmungsgerät und das Narkosegerät erwähnst, weil ich glaube nämlich, dass das ein häufiger Grund ist, warum in manchen Kliniken die Kinder auf der Nähe intensiv beatmet werden, weil dort das mit der Beatmung funktioniert und die normalen, in Anführungsstrichen, Beatmungsgeräte sind zu grob für diese ganz kleinen Tidalvolumina, die die Narkosegeräte haben.
Genau. Ja, die wir hatten, die hatten ein minimales Tidalvolumen von 6 Millilitern und daraus ergibt sich im Prinzip schon das Mindestkörpergewicht. Und ich sage dir, das war auch bei 1000 Gramm oder lass es bei 3000 Gramm sein, immer ein furchtbarer Blindflug. Also das war alles andere als lustig.
Ja, das ist natürlich das Problem, das wir da auch ein bisschen haben. Ja. Sobald wir ein Narkosegerät haben, sind wir nicht mehr in dem Bereich, wo wir ganz exakte Tidalvolumen haben und die auch für die kleinsten Kinder schön dosieren können. Das heißt, da muss man dann schon auch überlegen, ob man nicht ein Beatmungsgerät von der bei uns neointensiv oder auch kinderintensiv nimmt. Das ist da auch jederzeit verfügbar und hat dann ja auch immer noch die Option, dass man mal eine High-Frequency Oscillatory Ventilation machen kann, die bei den kleinen Kindern manchmal auch noch ein bisschen Luft verschafft. Aber das Narkosegerät, wo man dann auch die Möglichkeit mal eventuell hat, noch ein bisschen Gas mit dazu zu dosieren, das hat natürlich diese Limitationen, dass es vom Tidalvolumen dann ein bisschen ungenau wird nach unten. Also das wird man dann nur noch selten in der paar 100 Gramm Gewichtsklasse einsetzen. Aber auch drüber ist es ja so, dass wir die Kinder möglichst physiologisch beatmen wollen mit kurzen Inspirationszeiten, mit den entsprechend kleinen Tidalvolumen. Ja, wir wollen die ja auch möglichst volumengezielt beatmen und nicht druckkontrolliert, weil man weiß, dass das Vorteile mit sich bringt. Wir wollen den Atemweg feucht und warm halten und auch um das vielleicht nur ein bisschen besser im Hinterkopf oder wieder im Bewusstsein zu haben, wenn man so ein Kind vor sich hat, finde ich, schadet es gar nichts, dass man da nicht das Beatmungs- und Narkosegerät nimmt, das man gerade vorher noch beim 70-Kilo-Patienten drangehängt hat und jetzt verleitet ist, das vielleicht, ohne nochmal groß auf die Grundeinstellungen zu gucken, einem kleinen Kind dranhängt. Ja, schon deswegen ist es gar nicht schlecht, dass man da bei uns ein anderes Narkosegerät hat, nochmal den Check macht, das frisch kalibriert hat, womit das Tidalvolumen dann hoffentlich nochmal ein bisschen besser passt, dass man auch die dünnen Schläuche hat mit weniger kompressiblem Volumen. Das sind alles so Faktoren, die da ein bisschen mit reinspielen, bis wir dann nach unten an die Gewichtsklasse kommen, wo es Sinn macht, wirklich auch ein Beatmungsgerät von der Intensivstation zu nehmen, um diese Tidalvolumen noch feiner einstellen zu können.
Also vielleicht pro OP-Saal ist, ich habe meine Equipment vor Ort, ich habe die Geräte, das Team kennt sich, wir haben alternative Beatmungstechniken und so weiter. Und vielleicht Con, das Kind muss transportiert werden. Jeder Transport ist da ein Risiko fürs Kind und möglicherweise ist das auch dann schon zu spät, diesen Transport zu machen. Man muss auf der Neointensiv schon eventuell arbeiten.
Genau, ja, bei Notfällen, bei ganz dringlichen Sachen ergibt sich das ja dann manchmal von alleine. Muss man dann mit seinen Medikamenten und dem sonstigen Equipment natürlich auf die Neo-Intensivstation. Und der Vorteil ist, dass es dann an seiner Beatmung bleibt. Oft sind die Kinder dort ja dann in diesem Zustand schon intubiert. Ja, das sind ja sehr hohe Prozentsätze von diesen frühen Wochen, die ohnehin aufgrund dieser unreifen Lunge und dieser unreifen Surfactant-Produktion Atemunterstützung oder dann auch eine invasive Beatmung brauchen. Und dann ist es manchmal auch ganz angenehm, dass man da einen Neonatologen vor Ort hat, der schon ein bisschen ein paar Stunden, ein paar Tage Erfahrung hat, was wie bei diesem Kind funktioniert. Und auch da, finde ich, kann man ja nur profitieren, wenn man das dann zusammen macht. Und das funktioniert bei uns inzwischen sehr angenehm und sehr gut, dass wir uns da mit den Neonatologen austauschen. Und gerade wenn wir auf die Intensiv gehen, sind diejenigen, die ihr Beatmungsgerät weiter so ein bisschen auch während der OP mit betreuen und wir jetzt nicht das komplett übernehmen wollen.
Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Vor allen Dingen, das, was die Kinder an Beatmung brauchen, die Beatmungsmodi, die können unsere Anästhesiegeräte im OP teilweise überhaupt gar nicht.
Ein schönes Beispiel ist auch dieses Closed-Loop-System, was die Zielsättigung angeht, dass der die FiO2 ja so reguliert, dass er möglichst in der Zielsättigung bleibt und nur kurze Ausreißer Richtung Hyper- oder Hypoxie hat. Ja, das ist im OP, wo man das selber regeln muss, vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Also das kann auch noch ein Vorteil sein für so ein Beatmungsgerät auf der Intensivstation.
Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen vor die Narkose. Jetzt hast du dein Kind doch in den OP bekommen und jetzt musst du es einleiten. Wir haben ja zwei Optionen. Wir können entweder inhalativ einleiten oder mit einem liegenden IV-Zugang und eine IV-Anleitung machen. Was bevorzugst du?
Das ist jetzt auch wieder eine Frage, die relativ viel impliziert, finde ich. Da gibt es kein einfaches Bevorzugen oder nicht. Es hängt ein bisschen von der Risikokonstellation ab. Und je kleiner das Kind, desto höher ist das Risiko, ja eigentlich, dass es mit sich bringt. Aufgrund der Vorerkrankung ist es ja da eigentlich nie ein elektiver Eingriff, sondern es ist irgendein meistens abdominaler oder thorakaler kardialer Eingriff, der lebensnotwendig sein muss. Das Kind hat einen hohen ASA-Score, es hat eine unreife Lunge und muss jetzt notfallmäßig eingeleitet werden. Das sind alles Faktoren, die sehr dafür sprechen, da vorher einen IV-Zugang zu haben, mit dem ich viel mehr Möglichkeiten habe, den Kreislauf dann auch während des Einleitens stabil zu halten. Ja, die andersrum Maskeneinleitung, die ist ja was für ein Kind, das nicht aspirationsgefährdet ist, das nicht groß gefährdet ist, kardial zu dekompensieren, wo ich keine übermäßig hohe Gefahr habe, dass es während der Einleitung zu einer Hypoxie kommt. Also das eher was jetzt schon so fürs reife Neugeborene, Säuglingsalter, wo es dann darum geht, dass ich das Kind nicht unnötig stresse vor der Einleitung. Da ist die Maskeneinleitung eine schöne Option. Wenn es vor Ort geht, auch mal auf dem Schoß der Mutter, des Vaters, dass das Kind da in seiner gewohnten Umgebung ist, angstfrei eingeleitet wird. Da ist eine Maskeneinleitung was sehr Schönes, aber je höher das Risiko für das Kind ist, desto wichtiger ist es mir, dass ich vorher einen IV-Zugang habe.
Schön nochmal diesen Aspekt zu hören, dass auch eine Maskeneinleitung eine angstfreie Einleitung sein kann, wenn man nicht zu viert auf dem Kind liegt und die Maske aufs Gesicht drückt, wohlbemerkt. Aber klar, wenn die Kinder sich das selber wünschen, vielleicht auch selber die Maske halten. Ich habe auch schon sehr, sehr entspannte Selbstinduktionen mit Sevoflurane gesehen.
Gut, bei Neonaten und Frühgeborenen zweifle ich, ob das so wirklich geht, aber ja.
Ja, das ist dann so ein bisschen auch die Einzelfallabwägung für mich, ja. So ein bisschen das Pro und Kon möglichst individuell abzuwägen, was jetzt fürs eine und was fürs andere spricht.
Mhm. Was ist denn bei Frühgeborenen oder bei Neugeborenen dein Lieblings-IV-Einleitungsmedikament?
Da hängt es auch ein bisschen davon ab, ob ich das Kind hinterher wieder extubieren möchte oder nicht. Ja, wenn ich jetzt wirklich so ein richtiges Frühchen habe, wo es ein dringlicher Eingriff ist und ich davon ausgehe, dass es wegen seinem großen Baucheingriff nicht gleich extubiert wird, das pulmonal nicht ganz toll ist, also auch von der Seite vielleicht noch ein bisschen Nachbeatmung braucht, dann kann das Midazolam ein Medikament sein, bei dem er, was die Kreislaufstabilität angeht, recht entspannt sein kann beim Einleiten. Ja, das heißt, so zwischen der 32. und 40. Woche bei einem dringlichen Eingriff finde ich das Midazolam eine ganz angenehme Wahl. Drunter vor dieser 34., 32. Woche, da wissen wir, dass die Benzos halt teilweise auch nicht sedierend, sondern excitatorisch wirken. Es gibt auf der Intensivstation viele Publikationen, die zeigen, dass es bei langzeitiger Gabe auch nicht unbedingt vorteilhaft sein ist, sondern auch das Outcome verschlechtern kann. Also da bin ich dann auch schon wieder zurückhaltend und versuche, das Opiat betonter zu machen. Wobei das Opiat jetzt nicht das erste Medikament sein sollte, das das Kind dann zum Einleiten kriegt. Also wenn es wirklich noch wach ist und ich es einleite, dann brauche ich irgendein Sedativum oder Hypnotikum. Dann vielleicht sogar auch mal erst ein Muskelrelaxanz, bevor ich ein Opiat gebe, damit ich keinen Wooden Chest habe. Denn der Wooden Chest kann auch nach Fentanyl auftreten, wenn ich das schnell gebe. Und wenn ich ein Kind habe, das hier pulmonal wenig Reserven hat, dann ist so ein Wooden Chest bei der Einleitung ein bisschen ungeschickt. Ja, deswegen ist da meine Reihenfolge dann manchmal auch erst Hypnotikum oder Sedativum, dann Relaxanz und dann Opiat.
Ab welchem Alter änderst du dieses Vorgehen?
Das ändere ich, wenn das Kind ein bisschen stabiler ist und ich jetzt keine maximale Sorge habe, dass das Opiat zu dieser Wooden Chest und dieser Hypoxie führt. Also irgendwo bei 34, 36 Wochen kann man da schon ein bisschen entspannter sein. Wenn ich jetzt ja auch langsam einleite und sehe, dass ich dann Masken beatmen kann, dann kann ich auch langsam das Opiat spritzen.
Weil ich habe hier noch einen anderen Aspekt. Und zwar aus der, ich sag mal, der erwachsenen Gastroenterologie oder anders aus der Prämedikationsambulanz, wenn man Patienten nach Vornarkosen gefragt hat, also erwachsene Patienten, und die berichtet haben, dass sie mal eine Magenspiegelung hatten oder eine Koloskopie und sie sagten, da hatten sie eine Narkose, da haben sie toll geschlafen und da sind sie so toll eingeschlafen, so toll aufgewacht, das ist so hängen geblieben. Und ich denke, wenn das Propofol wirklich so ein Medikament ist, an dem man so wunderbar einschläft und so entspannt einschläft, warum muten wir dann dem Patienten dieses Opiatanfluten zu und lassen sie nicht erst am Propofol einschlafen? Und wenn sie schlafen, geben dann in nächster Instanz das Opiat. Ich mache das bei den Kindern relativ häufig, aber habe da sozusagen den Zwiespalt mit der Venenreizung und dem Injektionsschmerz, sodass ich bei Kindern nicht so richtig weiß, wo da der richtige Weg wäre.
Bei mir in dem Setting, das wir haben, eigentlich der übliche Weg bei den elektiven Kindern, dass die erst Propofol kriegen. Denn in diesem riesen ZOP klappt es auch von der Hygiene und von den Wegen nicht, die Eltern da mit in den OP zu nehmen. Das heißt, wir müssen die Kinder in diesem Übergabebereich in der Aufwachraumbox von den Eltern trennen. Und das machen wir in der Regel mit einem liegenden IV-Zugang und Propofol 0,5%. 0,5%ige Propofol ist hervorragend.
Gamechanger, oder?
Früher das 1%ige und dann Lidocain drin, das hat so mittelmäßig getan, was die Schmerzfreiheit angeht, aber das 0,5%ige macht nie Schmerzen. Ja. Das ist wunderbar. Damit kann ich die Kinder ansedieren, so leicht schlafend von den Eltern mit in OP nehmen und dann habe ich genau das, dass das Propofol schon ein bisschen drin ist und dann kommt als nächstes das Opiat und vielleicht noch das Muskelrelaxanz.
Ist so ein bisschen ein kleiner Exkurs, hat mit unserem primären Thema nichts zu tun, aber ich muss dich das noch fragen, weil es wirklich jetzt auch an diese Stelle gehört. Habt ihr Probleme mit Medikamentenverwechslungen bei 0,5 und 1%igem Propofol?
Wir haben genau diese beiden und das klappt bei den Kindern hervorragend, dass wir da keine Verwechslungen haben. Ja, das wüsste ich nicht, dass das überhaupt mal vorgekommen ist. Wir haben genug andere Verwechslungen mal gehabt, klar, aber gerade beim Propofol funktioniert es in dem Kinderbereich sehr, sehr gut und möchte das nicht mehr missen, dass wir da das 0,5%ige Propofol haben.
Wie stellt ihr das sicher, dass ihr es nicht verwechselt?
Es wird zum Einleiten nur dieses 0,5%ige aufgezogen. Also eigentlich alles, was in der Spritze da ist, ist 0,5%ig. Und das 1%ige wäre nur im Perfusor, wenn wir eine Tiva machen da.
Schön, dass du das nochmal betont hast. Ich muss da mal an Philipp Jung denken. Das ist ein Pädiater aus Lübeck, der hervorragende didaktische Vorträge macht. Und der spricht mal vom Harmonisieren des Kindes bei der Einleitung durch Propofol. Und er sagte mal, er ist Hobby-Anästhesist. Ich finde das Bild genial und das ist aber auch genau das.
Er ist Pädiater, echt?
Er ist Pädiater.
Ich dachte mal, er ist Anästhesist.
Nee, Hobby-Anästhesist. Schöne Grüße nach Lübeck.
Genau.
Du hast ja mal eine Umfrage gemacht. Also war die von dir unter den Wacker-Teilnehmern 2019?
Das habe ich hier reingeschrieben. Nee, die war da sowieso. Und das habe ich dann da aufgegriffen für den Artikel, genau.
Ah ja, okay. Okay, und da hast du rausgefunden, dass 2/3 aller Befragten routinemäßig Propofol zur Einleitung bei Neugeborenen nehmen, ne?
Genau, so war es damals. Und es ist schon auch was, wenn ich ein stabiles Neugeborenes habe, dann nehmen wir auch mal Propofol. Aber wenn es wirklich noch neugeboren ist und die Gefahr da ist, dass auch mal so ein Rückfall in die fetale Zirkulation auftreten kann, dann muss man mit dem Propofol schon aufpassen. Dann sollte der periphere Widerstand und der Blutdruck nicht zu weit abfallen.
Ja, das ist auch ein großes Problem, glaube ich, bei Propofol. Da gab es ja so eine Neoprop-Studie, ich weiß nicht, die müsste 2020 ungefähr gekommen sein. Da war das primäre Outcome das Erreichen der Intubation bei Kindern, glaube ich. Und die haben dann das irgendwie abbrechen müssen, weil die Intubationsrate, so wie sie sich das vorgestellt haben, nur äußerst selten zu erreichen war. Aber als Nebeneffekt haben die gesehen, nach der einmaligen Propofolgabe zur Induktion in Narkose hatten die Kinder über eine Stunde eine anhaltende Hypotension.
Ja.
Und man weiß gar nicht, wie lange das noch nach hinten rausging, weil nach einer Stunde war die Datenaufzeichnung beendet.
Genau, da gibt es mehrere Studien, die das gezeigt haben, auch bei den Kleinen, dass so ein einzelner Bolus, und da waren es teilweise nur 3 mg/kg, also gar nicht das, was ja teilweise empfohlen wird zur Einleitung, schon so einen kräftigen Blutdruckabfall macht, der lange anhält. Deswegen bin ich da auch vorsichtig mit dem Dosieren und taste mich lieber ein bisschen langsamer ran und nehme nicht nur Propofol, sondern das Opiat und gucke, dass ich in dieser Mischung dann gute Intubationsbedingungen kriege und eher nebenher auch den Blutdruck messe und damit hoffentlich im sicheren Bereich bleibt.
Dann muss jetzt diese Frage kommen. Wir haben über Propofol und Midazolam gesprochen. Welchen Stellenwert hat Ketamin?
Ketamin, finde ich, ist eine schöne Option beim Kind, wo ich keine Vergrößerung eines Rechts-Links-Schands will. Ja, also wo ich schon höheren pulmonalarteriellen Druck habe, wo noch irgendein Schand offen ist, das Foramen ovale oder Ductus arteriosus. Und wenn ich da jetzt beim Einleiten keinen großen Abfall des peripheren Widerstands will, weil sonst dieser Rechts-Links-Stand zunimmt, dann finde ich, ist das Ketamin eine schöne Option zum Einleiten.
Spricht auch nichts dagegen im Sinne von Neurotoxizität.
Soweit du weißt. Diese Neurotoxizität, die haben wir ja für alle anderen Medikamente auch. Es spricht bei jedem Medikament damit so ein bisschen was dagegen. Ja, Propofol kann potenziell diese Neurotoxizität genauso machen wie es Midazolam. Als GABA-Agonisten sind die in der Lage. Und deswegen ist es beim Ketamin nichts, was da jetzt grundsätzlich ganz anders wäre oder dagegen spricht. Und ich gebe das ja jetzt auch nicht dann kontinuierlich, sondern nur einmal in der notwendigen Dosis zum Einleiten. Und da sehe ich jetzt kein höheres Risiko, als es auch für viele andere Medikamente der Fall ist. Und diese Neurotoxizität, die ist ja doch inzwischen auch wieder so ein bisschen in den Hintergrund getreten, wenn wir sehen, was alles auf das kindliche Gehirn in dieser Phase an Faktoren auch einprasselt, die das Outcome beeinträchtigen können. Ja. Von Schmerzen, die unbehandelt sind, von der Inflammation, die da ist, von der mangelnden Perfusion, von der Hypoxie. Und da ist damit diese Neurotoxizität vom Medikament, die ich einmal kurz gebe und dann ja vielleicht auch nicht lange über Stunden, sicher was dann in den Hintergrund tritt, wenn zur Indikation passt und damit andere Parameter stabil bleiben.
Das ist ja genau, was du vorhin auch schon gesagt hast und jetzt auch angerissen hast, diese Trials of Doom heißt die, glaube ich, ne, aus der Nektarin-Studie, Hypoxie, genau. Anämie und
Hypotonie.
Hypotension, ne?
Ja, genau.
Dass das die größten Stellschrauben sind für das Outcome.
Das war das, was man da gesehen hat, was Mortalität, Morbidität, genau, ordentlich beeinträchtigt hat, ja.
Ja, spannend, super.
Zeigt den Stellenwert der 10N, ne? Besonders in dieser vulnerablen Patientengruppe.
Absolut, ja, das ist sicher das, was da bei jeder Narkose von Anfang bis Ende durchläuft. Das ist ja auch dann eigentlich genau das Schöne, was unser Dasein rechtfertigt an dieser Stelle, ja, wo ich auch glaube, dass wir noch lange nicht von der KI abgeschafft werden, weil wir viel besser diese ganzen Messwerte, Parameter einordnen können und sehen, mit was wir das jetzt im Moment am besten für das Kind behandeln können. Mit welchem Medikament, mit welcher Maßnahme auch immer. Und das ist ja genau das, was unsere Daseinsberechtigung ist. Und die 10N sind eigentlich die Grundlage, die das widerspiegelt.
Elemente der 10N sind ja zum Beispiel Normotension, Normovolemie. Und vielleicht können wir jetzt mal ein bisschen über die Besonderheiten des Kreislaufs bei Neugeborenen sprechen.
Ja.
Was muss man wissen?
Ja, da muss man erstmal wissen, dass die Kinder vor der Geburt noch einen parallelen Kreislauf haben mit den Kurzschlüssen, die da sind. Vor allem kardial wichtig das Foramen ovale und der Ductus arteriosus. Das heißt, das sauerstoffreichste Blut des Feten, das kommt ja von der Plazenta über die Cava inferior, hat da auch nur eine Sättigung von 65% und geht dann vorwiegend über das Foramen ovale in den linken Ventrikel und dann zum Herz und zum Gehirn. Also das heißt, das sauerstoffreichste Blut, das der Fet zur Verfügung hat, versorgt diese beiden Organe. Und das Blut, das vorwiegend über die Cava superior kommt, geht in rechten Ventrikel und dann nur zum kleinen Teil durch die Lunge und zum großen Teil über den Ductus arteriosus in die Aorta und versorgt dann so ab dem linken Arm die restlichen drei Viertel des Körperkreislaufes. Und aus diesem fetalen Kreislauf wird er dann nach der Geburt sehr schnell der serielle Kreislauf durch den Verschluss dieser Kurzschlüsse. Das Foramen ovale verschließt sich mechanisch durch den Druckanstieg im großen Kreislauf und der Ductus arteriosus durch den Abfall des Hypopostenols und auch durch die Hypoxie kommt es zum funktionellen Verschluss. Der funktionelle Verschluss ist aber so, dass er noch längere Zeit reversibel ist. Also der anatomische Verschluss erfolgt da erst nach Wochen. Und das ist das, was gerade in den ersten drei Lebenstagen bei den Neugeborenen sowieso schon so einen instabilen Zustand verursachen kann, bei dem das Kind auch ohne irgendwelche Interventionen relativ gefährdet ist für instabile Kreislaufverhältnisse, für erhöhten pulmonalarteriellen Druck. Und wenn wir jetzt hier noch mit unseren Maßnahmen dieses labile System gefährden und zum Kippen bringen, dann kannst du das Kind natürlich erst recht gefährlich werden. Und deswegen ist beim Einleiten, nach dem Einleiten wichtig, dass wir das im Blick behalten. Und neben dem Blutdruck, den wir da frühzeitig messen sollten, gehört deswegen ja auch immer die präduktale und die postduktale Sättigungsmessung dazu, die wir bei den Kindern immer anbringen sollten, um eben zu erkennen, wenn es hier zu einem Rechts-Links-Stand über so einen offenen Duktus kommt. Ja, denn dann würde es ja im postduktalen Bereich durch dieses unaufgesättigte Blut aus dem rechten Ventrikel zu einem Sättigungsabfall kommen, während präduktal die Sättigung noch höher bleibt. Und wenn diese Schere auseinandergeht, ist das ein recht früher Hinweis dafür, dass ich jetzt gegensteuern sollte.
Also wenn man Frank richtig versteht, dann haben wir in den ersten Tagen nach der Transition ein sehr vulnerables System. Hier sind jetzt besonders in der Narkoseführung zwei Dinge entscheidend, nämlich der pulmonale Gefäßwiderstand und der systemische. Das heißt, wenn ich einerseits einen erhöhten pulmonalen arteriellen Druck provoziere, dann könnte ich sozusagen den Rechts-Links-Schanz vergrößern, genauso wie wenn ich auf der Körperkreislaufseite den arteriellen Druck außer Kontrolle verliere und er in unphysiologische Bereiche absinkt. Habe ich dich da richtig verstanden?
Genau, das ist das, was in den ersten Lebenstagen da schnell drohen kann.
Und da wie stellst du das sicher? Wie gehst du damit um? Wie stellst du das für dich sicher?
Gerade sagen, da brauchst du ja noch nicht mal das Einleitungsmedikament, dass es auftreten kann. Es kann ja schon reichen, dass die Sättigung ein bisschen abfällt. Ja, wenn das Kind jetzt eine Atempause hat, das CO2 steigt, der PO2 fällt, der pH-Wert ein bisschen fällt, dann sind das ja auch schon Faktoren, die wieder dazu führen, dass der Widerstand im kleinen Kreislauf in der Lungenstrombahn steigt. Und damit kann es sein, dass plötzlich deutlich mehr Blut schon den einfachen Weg über den Duktus nimmt, weil der Druck im kleinen Kreislauf so gestiegen ist. Und wenn jetzt noch mal ein Einleitungsmedikament dazukommt, was wir gerade diskutiert haben, das Propofol, das hier ordentliche Blutdruckabfälle machen kann, dann kann die Situation vollends kippen. Und dann ist es sinnvoll, wenn ich durch die prä- und postduktale Sättigung früh sehe, dass das jetzt der Fall ist, und dann muss ich gegensteuern. Und ideal ist natürlich, wenn ich physiologisch gegensteuern kann, wenn ich erkenne, woher das Problem kommt, ist es der erniedrigte Druck und Widerstand im großen Kreislauf oder ist es der erhöhte Druck im kleinen Kreislauf? Dann kann ich versuchen, die Ursache direkt zu beheben. Ja. Ist es der erhöhte Druck im kleinen Kreislauf, dann kann es helfen, dass ich den PO2 hochkriege, den Sauerstoffgehalt, dass ich das CO2 etwas runterkriege, wenn es zu hoch ist. Wenn es der periphere Widerstand ist, dann kann es helfen, da einfach ein bisschen den Widerstand, den Blutdruck systemisch anzuheben. Es ist einfach wie so die Waagschale, ja, wo es jetzt gekippt ist. Und
womit machst du das Anheben des peripheren Widerstandes?
Wenn es jetzt eine akute Situation ist und ich dringend während des Einleitens anheben muss, dann ist oft das Einfachste in Deutschland das Akrinor. Aha. Das ist da, finde ich, in quasi allen Gewichtsklassen ein schönes Medikament. Ja. Das ist ja meistens genau diese Probleme, die ich mir da gerade geschafft habe, ein bisschen zusammen angeht. Es hebt nicht nur peripher den Widerstand, sondern es ist auch noch ein bisschen positiv inotrop. Und das ist umso wichtiger, je kleiner das Kind ist. Ja, je kleiner das Kind, je unreifer die kardiale Funktion, desto unentspannter reagiert es auch mal, wenn ich nur den peripheren Widerstand erhöhe, weil seine Kontraktilität dann nicht so einfach anheben kann. Deswegen ist da ein bisschen was Positiv-Inotropes dabei oft nicht schlecht. Die Herzfrequenz steigt so um 10, der Mitteldruck oft auch um 10, wenn ich es vorsichtig dosiere. Und das sind ja oft genau die Ranges, die ich haben möchte, dass ich wieder in einem stabilen Zustand von dem System bin.
Welchen Stellenwert hat die Flüssigkeitsgabe in der Situation?
Wenn ich sehe, dass das ein Problem ist, das Kind vielleicht ja auch schon mit ein bisschen wenig Volumen, flüssigkeitsdeplädiert, lange nüchtern in den OP kommt, dann ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit. So ein Volumenbolus von 10 Milliliter pro Kilogramm ist dann was, was ein Kind, das jetzt nicht kardial ganz an der Grenze ist, auch in aller Regel gut verkraften wird. Das heißt, das kann sich dann auch anbieten, wenn ich sehe, dass da ein Flüssigkeitsmangel da ist. Und das sehe ich ja oft auch an den Kurven, die ich schon auf dem Monitor habe. Ja, wenn ich eine Sättigungskurve habe, die kräftig unduliert, der Blutdruck, gerade der diastolische Blutdruck niedrig ist, ist das ja auch ein Hinweis eventuell für einen Flüssigkeitsmangel. Oder bei dem, was wir vorher gesagt haben, wenn ich meinen Ultraschall oben drauf gehalten habe und gesehen habe, dass in der Diastole hier gar kein Blutfluss, ein negativer Blutfluss da ist, dann kann das beim reiferen Kind auch ein Zeichen für einen Volumenmangel sein. Dann ist es natürlich auch schön, wenn ich dann da gleich mit dem richtigen Therapeutikum einsteigen kann.
Schädelsonographie zur Ermittlung des Volumenstatus des Kindes. Next Level.
Ja, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ja, das ist auch wieder ein kleines Mosaiksteinchen, mit dem ich da ein bisschen den systolischen Fluss sehe, den diastolischen Fluss und damit auch nochmal ein bisschen Anhalt dafür habe, wo ich denn stehe. Denn ja, nur der peripher gemessene Blutdruck, der ist ja, wie wir wissen, für die Aussagekraft, für die zerebrale Perfusion, um die es uns ja dann bei den Kindern immer gehen sollte, eben auch nicht perfekt geeignet.
Und so eine arterielle Blutdruckmessung, bringt die uns da weiter? Hat die einen Stellenwert für dich? Und wenn ja, bei welchen Eingriffen besonders und bei welchen sind sie verzichtbar?
Also meinst du jetzt eine invasive arterielle Messung?
Ja, nehme ich an. Genau.
Nicht invasiv sollte man natürlich ja immer bei jeder Einleitung messen. Invasiv würde ich es nur machen, wenn ich jetzt wirklich erwarte, dass ich schnell hämodynamisch relevante Blutdruckschwankungen habe, die ich durch eine gröbermaschige, nicht invasive Messung sonst nicht erkenne. Die invasiv gelegte Kanüle ist bei den kleinsten Patienten für mich eigentlich nur relevant, um den Blutdruck zu messen und nicht, um regelmäßig BGAs zu machen. Also das wäre jetzt nicht die primäre Indikation, wenn es nicht ein Herzkind ist, wo ich dann wirklich mal auch exakte arterielle PO2 und CO2-Werte sehen muss. Denn die Arterie ist ja so empfindlich, dass jede Abnahme das Weiterfunktionieren gefährden kann, dass es Mikrotrompen gibt, dass Luft reinkommen kann, dass ich auch die Extremität gefährde, dass es auch da gibt, dass ja das Wachstum der ganzen Extremität langfristig beeinträchtigt sein kann, wenn ich eine invasive Blutdruckmessung mache. Also deswegen bin ich da schon zurückhaltend und würde es dann legen, wenn ich wirklich kräftige Blutdruckschwankungen erwarten muss oder eine große Blutung, bei der ich da auch sonst mit der nicht-invasiven Messung nicht hinterherkomme.
Du machst gerade im Geiste High Five mit Robert Sümpelmann, der hat nämlich genauso argumentiert, Finger weg von der Arterie zur Diagnostik.
Ja, das kann ich nur unterstützen.
Also zur Blutgasdiagnostik.
Genau, ne? Genau.
Blutdruckmessung ist ja auch eine Art von Diagnostik, habe ich mir sagen lassen.
Gut, dass ihr euch da alle einig seid mit der Arterie, aber wie sieht es denn aus mit dem ZVK? Wann würdest du den bei Kindern legen oder ist der auch verzichtbar in gewissen Situationen oder unverzichtbar in anderen Situationen?
Ja, ZVK, der zentrale Venenkatheter, da müssen wir vielleicht erst nochmal genau definieren, was das ist, weil wenn ein Kind bei uns von der Neointensiv kommt, dann ist gerne die Aussage unserer Neonatologen, das Kind hat schon ZVK. Gemeint ist aber eigentlich ein Picklein, also der peripher eingeführte zentral liegende Katheter, der eher so dünn ist wie ein Haar und endlos lang, dass ich darüber eigentlich kaum Medikamente laufen lassen kann und schon gar nicht als Bolus geben kann. Also diese und kein Art von
Flüssigkeitsersatz darüber, ne?
Das ist genau. Unmöglich, ja, ne? Da kann ich irgendwas mit 2-3 Milliliter pro Stunde laufen lassen, aber alles drüber raus ist unsicher und deswegen hat das natürlich nichts mit dem zu tun, was wir Anästhesisten so in der ZVK verstehen. Und diesen zentral eingeführten ZVK, der dann 2 oder 3 Lumen hat, über den ich Blut aspirieren kann und über den ich auch große Volumenmengen geben kann, den lege ich dann, wenn ich genau diese Probleme während der OP erwarte, dass ich regelmäßige BGAs brauche, weil es regelhaft zu BGA, zu HB-Verschiebungen kommt, weil es vielleicht auch von der Beatmung aufwendiger ist und ich auch mal eher einen Anhalt dafür brauche, wo ich jetzt von meiner zentralvenösen Sättigung stehe. Ich habe eine Aussage mit dem Laktat, auch ein bisschen über die Hämodynamik, genauso mit dem Basex-Test, wo stehe ich vom Volumenstatus. Der ZVK ist auch dann hilfreich, wenn ich Medikamente zur Kreislaufunterstützung brauche, ob jetzt positiv inotrop wirkende Medikamente oder Vasopressoren, die ich zentral laufen sollte, eventuell auch andere Medikamente, die ich dann nur zentral geben möchte. Dafür ist der ZVK unmittelbar auch hilfreich. Und eine weitere Indikation könnte auch sein, dass es für den postoperativen Verlauf fürs Kind notwendig ist. Da muss es noch parenteral ernährt werden. Auch dann nutze ich natürlich gern die Chance, dass wir den ZVK schon intraoperativ legen. Ja, es wird so ein bisschen kritischer, finde ich, in der Gewichtsklasse unter 1500 Gramm. Da wird es vom Risiko vom ZVK natürlich noch ein bisschen höher, wenn der zentral liegt, diese fragilen Wände vom Vorhof berührt, gibt es doch etliche Fallbeschreibungen, dass es auch im Verlauf zu sehr unschön verlaufenden Perikard-Tamponaden kommen kann. Also da muss man dann schon auch nochmal das Risiko gegen den Nutzen abwägen.
Du meinst Infusoperikard, ja? Also dass Infusionsflüssigkeit ins Perikard läuft.
Oder auch durch die Ruptur dann vom Vorhof, wenn ich da irgendwo eine Verletzung setze, entweder durch meinen Draht oder auch längerfristig, weil der ZVK immer gegen die Wand stößt, kann es ja auch zu Rupturen kommen, die dann zur Perikardtamponade führen. Deswegen muss man schon auch überlegen, ob man nicht mit mehreren peripheren Zugängen über die Runden kommt. Wenn man 3 periphere Zugänge hat, hat man auch eine Option, ein bisschen Flüssigkeit zu geben, auch Vasopressoren zu geben und über einen dickeren Zugang auch eine BGA abzunehmen. Also das ist was, was schon auch für einige Eingriffe ganz gut funktionieren kann und dann deutlich niedrigeres Risiko mit sich bringt, ja, auch vom Thromboserisiko, von der Infektionsgefahr dann gegenüber des ZVKs ein paar Vorteile mit sich bringen kann. Also deswegen sind es vor allem die großen Eingriffe. Ja, bei Unfallozählen wäre ich relativ großzügig, ein ZVK zu legen. Bei einer NEC kann es sinnvoll sein, bei irgendeinem Eingriff, wo hinterher weiter parenteral ernährt werden muss, oder sonst bei irgendwelchen kardialen Eingriffen natürlich, wo ich auch hinsichtlich der Hämodynamik ein bisschen mehr Handlungsspielraum mit meinen Medikamenten brauche.
Als du das so erzählt hast, habe ich dann gedacht, ja Mensch, das sind ja die gleichen Indikationen wie bei Erwachsenen. Ich glaube, die Hemmschwelle ist nur eine andere, einen ZVK bei kleinen Kindern zu legen. Und du hast ja vorhin auch schon so angedeutet, du würdest dann die BGAs machen, auch bei größeren Blutungen zum Beispiel. Das heißt, ein bestimmter Wert würde dich eventuell dazu triggern, eine Transfusion zu machen, oder? Wie handhabst du das eigentlich?
Da Fangfrage, pass auf.
Sind wir wieder ein bisschen natürlich auch beim Monitoring, das wir an den Kindern dran haben und bei der Ausstattung vom Arbeitsplatz. Und da bin ich ja ganz froh, dass wir da eigentlich immer ein NIRS auch zur Verfügung haben. Dass ich dann da zentral mit drauf habe. Und das NIRS ist ja dann so ein weiteres Mosaiksteinchen, das mir eine Zusammenschau von verschiedenen Einflussfaktoren zeigt. Zerebral spielt der Blutdruck eine Rolle, spielt die Sättigung damit rein, der PaCO2 und eben auch der HB. Und deswegen finde ich es immer schwierig, so Transfusionsbedürftigkeit nur anhand von einer Zahl festzumachen, die ich dann in meiner BGA sehe. Denn diese HB-Erhöhung, die wollen wir eigentlich durchführen, damit wir letztendlich das Sauerstoffangebot an den Endorganen verbessern. Und dieses Sauerstoffangebot hängt neben dem HB ja auch noch von der Sättigung und vom HZV ab. Und wenn ich jetzt da noch Möglichkeiten habe, was zu optimieren, dann muss ich vielleicht den HB noch gar nicht erhöhen. Also man kann erstmal an diesen Stellschrauben drehen. Und deswegen ist es für mich da auch immer so ein bisschen die Zusammenschau aus der Gesamtsituation. Wenn ich jetzt kurz davor stehe, dass der Chirurg mit der Hemihepatektomie anfängt, dann will ich sicher nicht ganz an der untersten Kante sein mit meinem HB, wenn die OP aber schon am Ende ist, die Gerinnung wieder optimiert ist und eigentlich nicht mehr viel zu erwarten ist, dann kann ich auch ein HB tolerieren, bei dem das Laktat schön niedrig ist und der Basex das im Normbereich ist und ich vom Volumenstatus ausgeglichen bin. Also deswegen.
Also der Transfusionsträger ist die Sauerstoffschuld, oder?
Schwierig.
Alles anderes.
Ja, ne? Finde ich es jetzt schwierig, das jetzt pauschal auf eine Zahl runterzubrechen. Es gibt natürlich viele Studien, wenn wir jetzt hier Taxicab nehmen oder auch andere Publikationen von der Intensivstation bei Neonatologen, da gibt es ja auch schöne Arbeiten, die das nochmal mit dem Aetna Trail oder dem Top Trial gezeigt haben und dann auch Werte benennen. Ja, das Erfreuliche ist, dass die auch alle zum Ergebnis kommen, dass man zumindest auf einer Kinder- oder neonatologischen Intensivstation auch restriktiver sein kann, als man das früher war. Ja, das bei einigermaßen stabilen Kindern inzwischen sich auch bei den Kindern unter 1000 Gramm oft im einstelligen HB-Bereich bewegt, wo die HB-Werte noch als sicher angesehen haben als Ergebnis dieser Studie. Und deswegen können wir da sicher oft restriktiver sein, als wir das früher waren, und sollten dann aber diese Zusammenschau aus den anderen Parametern mitverwerten, um dann zu entscheiden, ob ich transfundieren muss oder nicht.
Und wie sieht es bei Plasma aus? Bist du da genauso restriktiv? Du hast gesagt, am Ende der OP, wenn die Gerinnung korrigiert ist, wie machst du das? Machst du das mit Faktoren? Misst du den Mangel und substituierst das, was fehlt? Gibst du FFP? Gibst du vielleicht früh FFP in Antizipation auf eine Dilutionskoagulopathie? Wo siehst du dich da am ehesten zu Hause?
Da ist es auch wieder, finde ich, sehr abhängig davon, was ich für eine OP habe. Wenn ich jetzt eigentlich schon wieder ein relativ stabiler Zustand ist, wo operativ keine großen Veränderungen mehr zu erwarten sind und es eigentlich nur noch darum geht, dieses momentan pathologische Niveau auf ein physiologisches Niveau von der Gerinnung zu heben, dann finde ich, sind Faktoren gut geeignet. Wenn ich jetzt aber in einer sehr dynamischen Phase bin, wo da hinterm grünen Tuch Dinge passieren, die ich vielleicht gar nicht so genau wissen will und immer nur am Sauger sehe, was da passiert und wie viel Dynamik da im Spiel ist, dann bin ich sehr froh über FFP. Denn dann geht beim Patient ja auch sehr viel an Plasma verloren, dann gehen die Gerinnungsfaktoren verloren, dann gehen die Erythrozyten, die Thrombozyten verloren. Und da bin ich schnell in einer Phase, wo ich, finde ich, in viele Achterbahnbewegungen komme, wenn ich versuche, das über Faktoren zu ersetzen, wenn ich diesen Volumenverlust nur über Flüssigkeitsgabe oder Volumengabe versucht zu ersetzen. Und da mag ich FFP total gerne, weil mir das über viele Stunden bei größeren, komplexeren Säuglingsoperationen dieses Level zumindest auf einem niedrigen, normalen Niveau halten kann. Ja, denn ich gebe gleichzeitig die Flüssigkeit, die verloren geht. Ich gebe die Proteine, die verloren gehen, und damit auch die Gerinnungsfaktoren, und verliere nicht so ganz den Überblick. Und dann kann ich mich im Intervall an der BGA und auch mal mit einer Viskoelastizitätsbestimmung von der Gerinnung orientieren, was noch drüber rausfällt. Frühzeitig gehört da bei so umfänglichen Dingen für mich inzwischen ja auch das Fibrinogen und die Tranexamsäure dazu. Und alles Weitere mache ich dann mit der BGA und diesen Parametern, die ich sonst bestimme, um zu gucken, wann ich jetzt vielleicht noch Thrombozyten brauche, oder sind es einzelne Faktoren, die doch nicht ausreichend mit dem FFP substituiert sind, die ich dann vielleicht nochmal einzeln zusätzlich substituiere. Aber das FFP ist da sehr dankbar, um mal zumindest so ein Basislevel zu halten.
Und an dieser Stelle können wir auch an unsere 14. Folge verweisen: Blutung, Gerinnung und Transfusion. Ein Interview mit Professor Christian von Heimann, in der wir ausführlich über Transfusionsträger und das Management gesprochen haben. Was du alles gerade gesagt hast, deckte sich sehr mit dem, was wir dort auch gehört haben.
Ja, war auch mein Eindruck. Okay.
Am Ende jeder Transfusion steht ja die Idee auch, dass wir das Gehirn gut versorgen wollen.
Ja, genau. Nach der Volumen- und EK-Gabe hoffen wir, dass wir jetzt die Endorgan-Sauerstoffversorgung verbessert haben. Und am Gehirn können wir das ja zum Beispiel mit dem NIRS, mit der Nahinfrarotspektroskopie mit beurteilen. Ja, das ist ein schönes, nicht-invasives Verfahren über diese Methode, die ich auf die Stirn klebe. Ich kann es seitengetrennt machen, mache es aber oft auch nur mittig zentral auf der Stirn, wenn es mir jetzt nicht um isolierte Unterschiede der Stromgebiete geht, die ich vielleicht beim Thoraxangriff erwarte, sondern nur pauschal um die zerebrale Perfusion, dann ist es, finde ich, bei fast jedem Neu- und Frühgeborenen inzwischen indiziert, das NIRS mit aufzukleben, weil einem das eine schöne Zusammenschau verschiedener Einflussfaktoren bietet. Der Blutdruck geht mit ein, beeinflusst das NIRS, der HB-Wert, die Sauerstoffsättigung, die arterielle und auch der PaCO2, der den zerebralen Gefäßwiderstand beeinflusst. Das sind alles Faktoren, die sich im NIRS widerspiegeln. Das heißt, wo wir es vorher auch vom Beatmungs- und Narkosegerät hatten, wo manchmal es schwierig ist, exakt zu beurteilen, wo ich bei den Kleinen stehe, ja auch keine tolle CO2-Ableitung darüber hinkriege, finde ich das NIRS auch schon wieder hilfreich, bevor ich mich hier mit der Beatmung total vertue und das Kind hyperventiliere, dann kann ich hoffen, über das NIRS rechtzeitig gewarnt zu werden, bevor es da zum großen Abfall kommt, weil durch dieses niedrige CO2 der zerebrale Gefäßwiderstand steigt. So ist es dann eben auch, wenn ich jetzt transfundiert habe, mit dem FFP meine Gerinnung und nebenher auch noch meinen Volumenstatus optimiert und normalisiert habe, dann spiegelt sich das auch in dem NIRS wieder. Also da ist es einfach so eine Zusammenschau der verschiedenen Faktoren, die ich beim Kind sonst vielleicht nicht perfekt messe, genauso wie mit dem peripheren Blutdruck, wo ich nicht immer ganz genau weiß, was ideal ist für dieses Kind. Das findet hier alles nochmal in diesem NIRS bisschen Niederschlag und deswegen gehört es für mich inzwischen eigentlich zum Standardmonitoring bei diesen kleinsten Patienten.
Also beim NIRS messe ich ja eine Sauerstoffsättigung.
Ja, es ist allerdings anders als bei der arteriellen Sättigung, dass ich große Anteile vom venösen Stromgebiet drin habe. Das ist also eher sowas wie eine zerebrale, zentrale, venöse Sättigung.
Das heißt, was ich sehe, ist eine Veränderung der Sättigung über eine Zeitachse. Und wie muss ich das interpretieren, dass ich eben Gefäßwiderstand, HB, ausreichend Volumenstatus dort ausreichend wiedererkenne?
Also ideal ist es natürlich, das NIRS noch drauf zu kleben, solange das Kind wach ist. Und dass ich einen Ausgangswert habe, der zeigt, wo das Kind steht. Denn das NIRS hat da viele Einflussfaktoren. Ja, schon die Klebestelle, die Hautdicke führen zu ein bisschen unterschiedlichen Ausgangswert. Das heißt, ich sollte mich nicht an Absolutwerten orientieren, sondern dann von diesem individuellen Ausgangswert mich entlanghangeln und in einem Bereich bleiben, der möglichst nicht mehr als 20% von diesem Ausgangswert abfällt, vielleicht sogar eher leicht mal nach oben zeigt. Dann kann ich davon ausgehen, dass der Gefäßwiderstand niedrig genug ist, dass genug Blut den Weg nach zentral findet, dass der Blutdruck, der dieses Blut da hochpumpt, hoch genug ist, dass der HB-Wert hoch genug ist, dass der Sauerstoff seinen Weg nach zentral findet und dass der Stoffwechsel vom Gehirn auch nicht so groß ist, dass er mehr Sauerstoff verbraucht, als angeboten wird, wenn eben diese venöse zerebrale Sättigung dann in ihrem konstanten Bereich bleibt.
Wir haben das NIRS ja schon an anderer Stelle auch hier in diesem Podcast besprochen und ich finde es immer noch nicht so ganz trivial. Deshalb nutze ich gerne die Gelegenheit, mit verschiedenen Experten darüber zu sprechen und verschiedene, ich sag mal, Blickwinkel zu betrachten. Und deshalb jetzt hier nochmal die Veränderung der Sauerstoffsättigung im NIRS im Verhältnis zur Baseline ist ja nichts anderes als eine Veränderung der Sauerstoffausschöpfung. Und die ist abhängig vom Hämoglobinwert, vom Volumenstatus, vom Gefäßwiderstand, von der Perfusion. Und worauf ist jetzt der Abfall der Sättigung im Verhältnis zur Baseline jetzt ein Hinweis?
Das ist ein frühzeitiger Hinweis darauf, wo das Problem vielleicht liegt. Genau. Ja, wenn ich jetzt einen sehr hohen HB habe, dann wird der nicht die Ursache sein. Da muss ich eben mal gucken, wo mein Blutdruck im Moment ist oder wo mein PaCO2 ist. Und so kann ich mit dem NIRS noch versuchen, das Problem ein bisschen weiter einzuschränken oder eben andersrum mich vielleicht auch mal zurücklehnen und sehen, es ist ja alles okay.
Und welche Kinder bekommen bei dir auf jeden Fall diese Diagnostik?
Also bei Früh- und Neugeborenen sollte man das sehr großzügig machen. Und je invasiver der Eingriff ist, desto wichtiger ist es, ja, je mehr ich mit Veränderungen rechne, hämodynamisch oder auf einer Beatmungssituation. Das heißt, jeder Eingriff, der ein bisschen komplexer ist, sowieso. Und wenn es jetzt ein Eingriff ist, wo es nach intrathorakal geht, wo ich vielleicht auch noch Unterschiede zwischen den Stromgebieten erwarte, dass mal die eine Karotis abgedrückt ist oder mal die andere, dann würde ich das auch noch seitendifferent drauf machen.
Mhm. Ja, super. Frank, dann lass uns doch langsam so zum Ende kommen, aber ich glaube, wir müssen einmal noch kurz so die wichtigsten Operationen und Prozeduren zumindest mal erwähnen. Ich glaube, wir können jetzt nicht über jede einzelne Erkrankung ausführlich sprechen. Sag uns doch einfach mal vielleicht deine Top 5 Eingriffe in dieser Altersgruppe unter, ich sag jetzt mal, 3 Kilo, 2 Kilo, die du am häufigsten so betreust.
Ja, gerne. Wenn ich an die Notfalleingriffe denke, die wir regelhaft haben, die dringlich oder sogar richtig notfällig versorgt werden müssen, dann sind so die typischen in dieser Altersklasse die NEC oder auch eine FIP, also die nekrotisierende Enterokolitis oder die fokal-intestinale Perforation, der typische Baucheingriff, was durch eine Vollnarkose und bei der NEC eventuell auch mal mit einem ZVK und umfänglicheren Monitoring durchgeführt wird. Es sind dann auch Gastroschisis und Omphalozele, die ja recht zeitnah durchgeführt werden. Da ist die Omphalozele noch was, was ja auch in einem hohen Prozentsatz mit anderen Fehlbildungen vergesellschaftet ist, mit pulmonalarteriellen Hypertensionen. Also das ist ein Eingriff, vor dem ich eigentlich, je häufiger wir ihn machen, umso mehr Respekt kriege, weil doch einige Kinder inzwischen gezeigt haben, dass sie einen immer noch mehr ärgern können und es manchmal anders wird, als es zunächst aussah. Das sind so die frühgeborenen, neugeborenen Eingriffe. Elektiver sind dann ja schon die Ösophagus-adressierenden Zwerchfellhernie, die sind jetzt von der Komplexität auch größer und da hat man meistens auch noch Zeit, das im Vorfeld ein bisschen zu bahnen und zu planen. Und was dann so an Routine-Eingriffen im Alltag eigentlich elektiv im OP-Programm steht, das sind dann auch mal Achillotenotomien, Leistenhernen oder Pyloromyotomien. Und zwei davon, die Achillotenotomien und die Herniotomien, das sind eigentlich zwei Eingriffe, die man dann sehr schön auch mal nur in Regionalanästhesie durchführen kann, wo wir vorher so über die Einleitungsmethoden gesprochen haben.
Das erinnert mich an Armins Frühchen, ne? Unsere Demo-Folge vor, weiß ich nicht, fast 4 Jahren, wo du berichtet hast, dass du eben diese Standalone-Regionalanästhesie bei dieser Operation eingeführt hast in deinem Klinikum. Kann man das so sagen, eingeführt? Oder war das so eine Eintagspflege?
Also wir machen insgesamt selten Kinderanästhesien bei so ganz kleinen Kindern. Es ist auch allgemein betrachtet ein sehr seltenes Ereignis, glaube ich. Ne? Frank, würdest du auch bestätigen? Ich habe mal Zahlen für Tübingen rausgesucht von 2014 und 2015. Da sind Kinder unter 1250 Gramm ungefähr 100 Mal pro Jahr behandelt worden. Und das sind nicht die Operationen, sondern einfach nur behandelt worden. Und davon ist ein Bruchteil ja im OP bei dir gelandet auf dem Tisch. Und das ist natürlich dann auch entsprechend schwierig, eine Expertise einzuhalten, so für viele Kollegen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es einfach, es ist keine Routine. Also es ist nie Routine, glaube ich, bei solchen kleinen Kindern. Ne? Deshalb ist das, um deine Fragen nochmal zu beantworten, Gordon, habe ich das eingeführt? Ist das jetzt routinemäßig so? Schwierig zu sagen.
Die Herniotomie bei den ehemaligen Frühchen oder denen, die von der Neo-Intensivstation kommen und so als letztes Versorgungspaket noch die Herniotomie brauchen, bevor sie dann nach wochenlangem Aufenthalt nach Hause dürfen, die sind bei uns wirklich schön fest etabliert, dass der Neonatologe schon das Emla-Pflaster klebt und dass wir es dann in Wachkaudaler machen. Also das ist da standardisiert und etabliert und auch nicht ganz selten. Sonst ja, ist es natürlich für die Anzahl an Anästhesisten, die wir haben, so, dass die Eingriffe in dieser Gewichtsklasse absolut nicht ausreichen, dass da alle eine ausreichende Expertise kriegen können. Andersrum muss man sagen, sind die Kinder ja schon so ein bisschen quasi überrepräsentiert, was die Altersstruktur angeht. Ja, wenn man hier 80 Lebensjahre anguckt, dann dürfte ja nur ungefähr ein 1/80 der Patienten aus diesem ersten Lebensjahr kommen. Und da sind die doch ein bisschen häufiger vertreten, denn je extremer frühgeboren sie sind, desto häufiger brauchen sie auch irgendeine anästhesiologische Versorgung. Also so gesehen sind die Kinder aus dieser Gewichtsklasse dann wieder gar nicht so seltene Patienten. Aber ja, es reicht eben nur ein paar, dann eine einigermaßen passable Expertise zu kriegen. Und wir haben es anfangs gesagt, die Range mit einem Gewicht vom 50-fachen ist auch da so, dass man immer einen ordentlichen Respekt vor diesen Kindern haben sollte. Allein schon, was eben so Fehldosierungen angeht, oder was Begleiterkrankungen angeht, die noch nicht komplett detektiert sind. Also man sollte da immer mit dem notwendigen Respekt ins Rennen gehen und wissen, dass das Kind einem schnell mal den Schritt voraus sein kann, und auch dann irgendwie noch einen Plan haben, wie man hinterherkommt. Also deswegen finde ich, ist es auch nicht schlecht, wenn man das in einem Team macht, wo vielleicht auch mal noch der Neonatologe dabei ist oder auch eine Pflege, die ein bisschen Erfahrung hat und einem auf die Finger schauen kann und einfach den größten Dummheiten im Zweifelsfall auch mal noch bewahren kann.
Ja, die Kinder haben es einfach verdient, dass jeder seine, oder dass das Haus dafür sorgt, dass jede Fachexpertise ans Kind gebracht wird, die halt notwendig ist in dem Moment. Und es kann eben auch eine sehr erfahrene Pflegekraft sein, weil die manchmal einen anderen Blick hat auf das, was da gerade passiert. Und wenn sie dann auch noch mutig genug ist zum Speaking up und uns darauf hinweist, was wir möglicherweise gerade für Mist verzapfen. Ich möchte nicht wissen, wie oft mir eine Pflegekraft schon in meinem Leben den Hintern gerettet hat.
So ist es, ja. Es sollte hoffentlich gar nicht so viel Mut brauchen, sondern so auf Augenhöhe sein, dass es selbstverständlich ist, dass man da nochmal nachfragt, ja, was hast du da gemeint, war das so gemeint, was hältst du davon? Das finde ich super hilfreich in so einer Situation.
Kommunikation auf Augenhöhe, Armin. Ein schöneres Schlusswort kann man eigentlich nicht finden im Kinderanästhesie-Talk, aber ganz am Ende sind wir doch nicht, denn zumindest eine Frage haben wir noch.
Welchen Rat, Frank, würdest du jungen KollegInnen geben im Umgang mit Neugeborenen in der Anästhesie, wenn du das auf einen guten Rat konzentrieren würdest? Was wäre das?
Auf einen Rat? Ja, ein bisschen be prepared. Also man sollte die Chance nutzen, die man im Vorfeld hat, sich ein bisschen auf das vorzubereiten, was kommen kann. Meistens hat man doch ein bisschen Zeit, ja, zu gucken, ist das Kind überhaupt schon auf der Welt? Oder ist noch Zeit, bis es jetzt geboren wird, zu gucken, sind wir hier am richtigen Ort, haben wir das richtige Team, was kann ich optimieren, wo kann ich mir auch Hilfe holen. Ja, man sollte da keinen falschen Ehrgeiz entwickeln und denken, dass man irgendwas alleine entscheiden muss, sondern das gilt gar nicht jetzt nur für junge Kollegen, es ist immer was, was man im Team machen sollte und nicht nur im anästhesiologischen Team, sondern auch die Expertise nutzen, die in der Pädiatrie, in der Neonatologie zu diesem Thema da ist. Und wenn es im eigenen Haus nicht der Fall ist, vielleicht auch mal die Chance nutzen und irgendeinen Telefonjoker ziehen, bevor das Kind da ist, damit man mal gemeinsam überlegen kann, was vielleicht der beste Weg ist für diesen Patienten. Ja, alles, was man im Vorfeld durchüberlegt hat, das wird einen während der OP weniger überraschen und nicht einholen.
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die, ich sag mal, kompetente Hilfe, wo auch immer sie sein mag, nicht weiter entfernt ist als das nächste Telefon, also im Zweifel in der eigenen Kitteltasche. Und ich habe dich jetzt so verstanden, Frank, dass wir dich gerne anrufen dürfen, unsere Hörerinnen und Hörer und Armin und Gordon, wenn wir eine Frage zur Neoanästhesie haben und zusätzliche Expertise benötigen. Habe ich dich richtig verstanden?
Meine Telefonnummer haben ja wenige, genau.
Ihr könnt uns gerne anschreiben, info@kinderanästhesietalk-de. Hier werden Sie geholfen. Am Ende einer jeden Folge bieten wir unseren Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern an, 250 Euro zu spenden an eine Organisation mit kindermedizinischem Hintergrund. Also wir bieten es nicht an, dass ihr spendet, sondern wir bieten euch an, dass wir spenden in euren Namen, also in deinem Namen, als Dank dafür, dass du dir diese Zeit heute Abend genommen hast, um dich mit uns zu unterhalten. Hast du eine Idee, wir haben dir das schon mal gesteckt, dass diese Frage kommen wird, für wen wir diese Spende auslösen dürfen?
Ja, da habe ich natürlich eine Idee, nachdem ihr mich ja auch schon darauf hingewiesen habt. Und das finde ich eine super Idee. Und wir haben hier in der Pädiatrie bei uns in der Kinderklinik eine Stiftung, die nennt sich Hilfe für kranke Kinder. Und die kümmert sich auf ganz verschiedenen Ebenen um die Bedürfnisse, die bei kranken Kindern im Krankenhaus entstehen, aber auch außerhalb. Und das wäre der Teil, den ich hier sehr unterstützenswert finde, denn das eine ist ein Sozialfonds, den die unterstützen. Der kommt Eltern zugute, die durch die Erkrankung ihres Kindes schnell in eine finanzielle Not geraten sind, weil sie alleinerziehend sind, weil sie finanziell schwächer dran sind. Und da wird diese Familie unterstützt, dass sie mit weniger finanziellen Sorgen und damit im Kopf ein bisschen freier und im Gedanken mehr bei ihrem Kind durch diese schwierige Phase kommt. Und das andere Projekt ist ein ambulantes Palliativteam, das unterstützt wird bei Kindern, die jetzt nur noch palliativ versorgt werden können. Und auch da steigt dieses Team sehr früh ein, sodass es mit Umschwenken auf eine palliative Situation hier schon diese ganze Familie, das ganze Umfeld so unterstützt, dass auch da die Lebensqualität möglichst bis zum Schluss für die ganze Familie und damit für das Kind so angenehm ist, wie es ohne finanzielle Sorgen dann möglich ist.
Perfekt. Diese zwei zutiefst menschlichen Projekte unterstützen wir dann sehr gerne. 250 Euro gehen dann dahin raus.
Das machen wir mit Hilfe unserer Spenderinnen und Spenderinnen, also unserer Hörerinnen und Hörer, also mit jeder Spende, die wir erhalten, wird diese Stiftung indirekt unterstützt.
Das Geld muss arbeiten, ne?
Das Geld muss raus. So sieht's aus. Das Geld muss raus.
So ist es, ja. Lieber Frank, wir danken dir wirklich sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier zu quatschen. Und es freut mich sehr, dass meine Anmachversuche im Bonner Toilettenhotel so produktiv waren. Und ich hoffe, dass wir nochmal einen Bönsch oder einen Kölsch in einer anderen Gelegenheit trinken werden.
Ja, super. Ganz herzlichen Dank euch nochmal.
Ich hatte dieses Bild gerade aus meinem Kopf.
Total kurzweilig. Und das hat mir riesen Spaß gemacht und könnte jetzt gerne mit dem ersten Bierchen mit euch hier direkt weitermachen.
Dann lasst uns virtuell anstoßen und dann schlafen gehen. Vielen lieben Dank und bis bald.
Bis bald und gute Nacht.
So, wir hoffen, das Interview hat euch gefallen. Wir sind jetzt schon gespannt auf eure Rückmeldungen, welche Erfahrungen ihr habt mit Neonaten. Es ist auch bekannt, dass neonatologische Anästhesie äußerst selten ist in Deutschland und deshalb gibt es wahrscheinlich nur wenige Leute, die in den Genuss gekommen sind oder in die Bredouille oder in die Situation, eben solche Kinder zu betreuen. Ich persönlich, weiß nicht, wie es dir geht, Gordon, ich habe da riesen Respekt vor, du natürlich bestimmt auch, gar keine Frage. Es ist keine Situation, in der man sagen kann, oh, das ist für mich eine total geile Routine und das mache ich super gerne. Das würde ich auf keinen Fall davon behaupten. Nein, Säugling, okay, aber Neonat auf keinen Fall.
Mein vorletzter Chef, Sigi Veit, hast du den noch kennengelernt? Nee, du hast bei Christian von Heimann angefangen, ne? Mhm. Der hat das immer als High-End-Anästhesie bezeichnet. Und ich muss sagen, ich bin da echt ganz bei ihm. Also wenn ich so eine Unterarmfraktur eines Vierjährigen, einer Fünfjährigen versorgen darf, dann schreibe ich schon Juhu, weil ich denke, yay, Regionalanästhesie. Und wenn ich eine Frühchennarkose machen muss, dann denke ich, ach du Scheiße, hoffentlich geht alles gut. Oder am liebsten wäre es mir, wenn dieses Frühchen sich noch durch diesen Tag in den nächsten Dienst retten könnte. Also, ja, man hat immer ein mulmiges Gefühl und das geht auch meinen Kollegen so. Ja. Würde ich lügen, wenn ich sage, dass jeder da Juhu schreit, wenn es darum geht, 500 Gramm mit einer fokalen intestinalen Perforation zu versorgen.
Gut, dass es diesen Podcast gibt, dann ist man vielleicht ein bisschen mehr vorbereitet jetzt.
Ja, und was noch vorbereiten kann, sind die ganzen wunderbaren kinderanästhesiologischen Veranstaltungen, die jetzt bis zum Jahresende noch in Deutschland stattfinden. So viele sind es nicht mehr, das Jahr neigt sich ja schon dem Ende. Und als erstes möchte ich wie immer meine Lieblingsplattform nennen, INS2Go. Am 17.11., also in 2 Tagen, gibt es auf diesem Format die Themen Geburtshilfe, ARDS und präoperative Risikoevaluation. Armin, machst du den Vortrag dort?
Nein. Ach, du meinst wegen Risikoevaluation?
Naja, das ist doch dein Thema, oder?
Ja, aber da geht es ja wahrscheinlich um Erwachsene und um kardiopulmonale Komplikationen. Ich glaube, die Risikoevaluation bei Kindern ist ein bisschen anders.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Nein, das macht auch Christine Corsepius. Das ist eine fabelhafte ehemalige Kollegin aus dem Klinikum in Friedrichshain. Mittlerweile ist sie, ich glaube, sogar leitende Oberärztin im Vivantes Humboldt-Klinikum. Eine ganz tolle Ärztin. Also ihr könnt euch da sicherlich auf einen spannenden Vortrag freuen, auf 3 spannende Vorträge.
Und da kommt auch schon bald Kids Deutschland Celle, das Symposium für Kinderanästhesie und Kindernotfallmedizin vom 27.11. bis 29.11. in Celle.
Genau, in der Kongressunion Celle, mitten in der Innenstadt. Also richtig Downtown Celle, da wo das Leben pulsiert.
Schön, also das ist da, wo wir jetzt auch die letzten Jahre mal waren,
richtig,
oder?
Richtig, genau.
Ja, ist eine tolle Halle, finde ich.
Ja, und wir sind auch dabei, zusammen mit Joachim Meyerhoff und Achim Mehler. Joachim Meyerhoff ist ja ein Schauspieler, ein bekannter Theater- und auch teilweise Fernsehschauspieler, ist Bestseller-Autor und wird dort eine Lesung halten. Und anschließend werden wir dann mit ihm und Achim Mehler darüber sprechen, was wir von Künstlern und Schriftstellern lernen können. Mir geht ordentlich die Düse, weil ich echt immer noch nicht so richtig weiß, was uns da erwartet. Aber wir haben es ja da mit ausgesprochenen Profis zu tun, die uns während dieser Session bestimmt nicht nur blass aussehen lassen, sondern auch hier und da den Arsch retten werden, oder?
Ja, ich bin ja naiv, gehe ich an die Sache ran wie immer und denke mir, wird schon gut gehen und wir packen das, wir werden das machen. Ich meine, vielleicht sind wir auch gerade deswegen eingeladen worden, dass wir so mit unserer naiven, nüchternen Art da rangehen und das Ganze auflockern und ja. Ist doch schön, okay. Freue ich mich drauf.
Also kommt nach Celle zu unserem Debüt neben wirklich Bühnenprofis. Am Samstag, den 29. haben wir dann, glaube ich, unseren großen, vielleicht auch letzten Auftritt.
Wenn euch das zu nördlich ist, dann könnt ihr am 13.12. in Regensburg zum 7. Regensburger Kinderanästhesietag erscheinen. Dort sind auch wirklich exzellente Experten vor Ort. Eingeladen hat Gregor Badelt und Professor Graf aus der Uni Regensburg.
Ja, Gregor Badelt kennen wir aus der Folge 10, OSA bei Kindern, weil er die Leitlinie dazu mitverfasst hat. Wer sich ein bisschen vorbereiten möchte, kann sich ja diese Folge nochmal anhören.
Und dann gibt es noch die Regionaltagungen. Es fängt an mit den 40. Südwestdeutschen Anästhesietagen vom 28. bis zum 29. November im Universitätsklinikum Mannheim. Und nächstes Jahr geht es dann weiter mit den 37. Norddeutschen Anästhesietagen, dem NAT. Erstmalig in Lübeck vom 23. bis zum 24. Januar in Audimax der Universität zu Lübeck. Und dann gibt es noch die Westdeutschen Anästhesietage in Bonn vom 27. bis 28. Februar 2026. Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 4852. Ich wiederhole, 4852.
Und last not least noch eine Ankündigung in eigener Sache. Und zwar wird es demnächst geben den Intensivkurs Kinderanästhesie. Das ist ein Online-Kurs zur Vorbereitung auf den Facharzt oder zur Begleitung eines Fellowships oder einfach nur, um kinderanästhesiologische Themen zu vertiefen, weil man Interesse daran hat. Vielleicht ist ja der eine oder die andere unter euch dabei. Oder auch eben für Leute, die es nicht interessiert, aber die es trotzdem können müssen, wie zum Beispiel Stichwort Notfallmedizin. Der Kurs ist kein Ersatz für den Podcast, den wird es weiterhin trotzdem geben, aber es ist ein anderes Konzept. Es ist, wie der Name schon sagt, ein Intensivkurs. Es sind Fachvorträge, gehalten von den üblichen Verdächtigen. Viele von den Referentinnen und Referenten kennt ihr schon von unserem Podcast. Und es geschieht in Zusammenarbeit mit einem Bildungsinstitut der Firma MD Horizonte. Für den Kurs gibt es 86 CME-Punkte und wir planen damit, so gegen Ende des Jahres an den Start zu gehen. Wir werden, glaube ich, mal einen Link in unseren Shownotes veröffentlichen. Armin, darf ich den da reintun?
Mach das.
Armin ist übrigens auch einer der Vortragenden. Und wann es wirklich losgeht, erfahrt ihr entweder über die Homepage von MD Horizonte oder über unsere Social-Media-Kanäle.
So, Mock Willert, Gordon. Und nochmal, um zurückzukommen auf unseren Podcast, wie wir schon vorhin gesagt haben, wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhin unterstützt, entweder durch eine kleine Spende. Wir unterstützen mit euren Spenden dann wiederum andere wohltätige Organisationen, wie wir eingangs gesagt haben. Eine andere Art, uns zu unterstützen, ist, indem ihr uns einen Daumen hoch lasst oder ein Herzchen gebt bei den Plattformen, auf denen ihr uns hört, oder indem ihr uns folgt auf den Social-Media-Kanälen bei Instagram oder bei Blue Sky.
Von mir bekommst du, Armin, nicht nur einen Daumen hoch, sondern ein Herzchen. Danke für diese wieder coole Zusammenarbeit, dieses coole Joint Venture aus Kiel und Hannover, beziehungsweise Braunschweig. Und damit, glaube ich, haben wir das Ding im Kasten jetzt und können Feierabend machen, oder?
Das glaube ich auch. Und das nächste Mal hören wir uns wieder am 24.12., das ist zumindest der Plan, mit unserer Jubiläumsfolge. Das ist ja schon fast Tradition, oder? Wenn man es mehr als zweimal gemacht hat, dann ist es halt Tradition. Und ich glaube, dabei bleiben wir jetzt auch einfach. Ach,
hätten
mal.
Hätten beide nicht gedacht, dass es sich das im Jahr 4 schon fortsetzt, als wir mit angefangen haben, oder?
Überhaupt nicht. Wir dachten so, wir machen mal ein paar Folgen, gucken mal, wer das hört. Wahrscheinlich keiner.
so kann man sich irren. Danke euch da draußen, die ihr uns unterstützt mit euren Klicks und euren Spendengeldern.
Dann bleibt uns an dieser Stelle, glaube ich, nichts weiter übrig, als euch eine schöne Adventszeit zu wünschen, die ja bald anfängt. Und an der Stelle zu sagen,